Moin, NMAC Podcast 650, krass, oder? Leute, wir haben die 650. Ausgabe dieses Podcasts und ich bin nicht allein, ich habe dabei zwei Leute, nämlich Kim, hi.
Hi, Arne.
Ha. Und ich habe Markus dabei.
Ja, hi Arne, hi Kim, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Genau, hallo. Wir reden heute nämlich die Switch 2 Jahr 1. Wir machen quasi einen völlig unstrukturierten Rückblick-Überblick über das Jahr 1 der Switch 2, weil nämlich das sich tatsächlich jetzt in den nächsten Tagen jährt. Ne, wann kam die? 5. Juni 2025 kam die Switch 2 auf den Markt. Wir wissen davon seit dem 16. Januar 2025, also anderthalb Jahre lang ungefähr, leben wir jetzt in einer Welt, in der theoretisch so eine Switch 2 existiert. Und sie ist quasi verfügbar seit dem 5. Juni. Und das ist jetzt das Datum 2026, wo sie sich ein Jahr quasi in der Welt etablieren konnte. Und wie sie das so geschafft hat und was wir dazu zu sagen haben, das hört ihr im Folgenden. Da, Jingle.
Ja. Und bevor wir starten, würde ich ganz gerne nochmal einwerfen, falls jemand den letzten Podcast zu Indiana Jones noch nicht gehört hat, da hat es schon mal erwähnt. Ich finde das völlig interessant, dass die Switch 5.6. rauskam und wir jetzt den Podcast 650 haben und ich bin ja so ein Zahlenfreund. Ich fand das ein sehr netter Zufall.
Ja.
Das stimmt, ja.
Ja, das stimmt. 650 bedeutet übrigens, dass es diesen Podcast ungefähr schon 11 Jahre gibt. Das ist auch schon krass, ne?
Wahnsinn.
Tja. Ja. Und ich sag's immer mal wieder, dieser Podcast ist auch der Grund, warum ich überhaupt zum InMac gekommen bin, weil ich wusste nicht, dass es dieses Magazin gab und ich wusste nicht, dass es eine Webseite gibt. Ich wusste nur, dass es diesen Podcast gibt und hab gedacht, bei dem Podcast könntest du ja auch mal mitmachen. Und dann habe ich mich beworben und dann bin ich irgendwann dabei gewesen und hab dann festgestellt, ach Mensch, hier gibt's ja noch viel mehr geiles Zeug hier. Na, also wenn ihr nur diesen Podcast kennt, geht mal ruhig auf die Webseite, da gibt's coole Artikel.
Genau.
Ja, so. Also, ich rate einfach mal so ein paar Fakten runter, falls ihr überhaupt keine Ahnung habt, was die Switch 2 so ist. Ne, es ist so eine Handheld-Konsole, die sieht so ein bisschen aus wie so ein Game Boy Advance, falls ihr die noch kennt.
Wie die Switch 1.
Ja, das stimmt auch, ja. Das ist ein bisschen größer so. Kam, wie gesagt, am 5. Juni 2025 weltweit auf den Markt. Für 469,99 € in Europa. Bundle mit Mario Kart World 509,99 €. Wenn ihr eure Rechenschieber angeschaltet habt, habt ihr festgestellt, das sind ungefähr 40 € mehr für das Spiel mit Mario Kart World. Obwohl Mario Kart World laut Plan irgendwie 90 € als Retail-Version kosten würde. Preisdiskussion ist ein Riesenfaktor. Da kommen wir bestimmt später auch noch drauf. Mhm. Ansonsten noch so ein paar Fakten zur Konsole. Sie hat einen 7,9 Zoll Bildschirm, der ist LCD. Hat 1080p Auflösung bis 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Und sie kann VRR und so ein bisschen HDR, aber nicht so richtig, wenn man bestimmten forschenden Medien da Glauben schenken kann, die das erheblich besser können als ich. Ich kann ja nicht mehr erkennen, wie die Bildwiederholfrequenz ist, ehrlich gesagt. Ne, wenn das 20 oder 60 Bilder pro Sekunde sind, sehe ich keinen Unterschied.
Nee, aber wo ich einen Unterschied sehe, ist tatsächlich diese 7,9 Zoll. Dieses ganze Ding ist halt wirklich größer und das finde ich persönlich deutlich angenehmer. Ja. Man gehört jetzt auch schon zu etwas betuchterem Alter und trage schon eine Sehverstärkung. Aber manchmal sind die Texte dann doch ein bisschen klein. Und da ich aus der Gameboy-Generation komme, bin ich natürlich großer Fan von dem Mobilitätsfaktor von Switch und Switch 2.
Ja.
Und da begrüße ich den großen Bildschirm natürlich. Und sie liegt bei größeren Händen natürlich auch etwas angenehmer in der Hand.
Ja.
Also was mir aufgefallen auch ist, sie ist ein bisschen schwerer als die Switch 1. Ne? Aber ich hatte, witzigerweise, hatte ich von letzte Woche den Nintendo 3DS nochmal rausgekramt und habe den angeschaltet und dachte so, meine Güte, ist der Bildschirm klein. Wie hab ich das denn ausgehalten damals?
Ja. Witzig. Ja.
Aber das ist ja das Gleiche, wenn man sich heute mal Smartphones von 2007, 2008 anschaut.
Ja,
denkt man auch, wie hat man da überhaupt irgendwas gesehen? Und heute sind die Dinger halt einfach doppelt so groß.
Ja. Oder die ersten Fotos, die man mit dem Teil gemacht hat.
Mit dem
Nokia oder so.
Ja. Das ist ja aber auch der Grund, warum viele Leute so Remaster total großartig finden. Ich hätte sehr gerne 3DS Remaster auf der Switch 2, einfach weil die dann viel größer wären. So.
Ja. Mhm. Ja. sind ja auch noch viele Spiele, die es nur für den 3DS gibt. Ne? Also,
und vor allem viele damit. Tolle.
Ja,
richtig genau. Gute Dinge.
Ja. Ja. Genau, wir sind jetzt vor allen Dingen auf den Handheld-Faktor eingegangen, aber die Switch 2 hat ja auch noch so einen Dock. Und damit kann sie bis zu 4K 60 Hertz an einem Fernseher darstellen, wenn der das kann. Meiner kann das tatsächlich zum Glück. 120 Hertz könnte sie am Dock auch darstellen, das kann aber keines meiner... Oh doch, warte mal, ich habe ein Bild. Nee, egal, ich habe es noch nie gesehen. So, sagen wir so. Und sie kann auch so ein paar Features, die bis... Also, ne, wenn man von der Switch kommt, die da einfach überhaupt nicht denkbar gewesen wären. Sowas wie Raytracing zum Beispiel. Mhm. Da gibt's ja inzwischen auch, ich glaube, sogar ein paar Spiele, die das unterstützen. Ich weiß vor allem von einem, nämlich Star Wars Outlaws, das ich getestet habe hier.
Nicht Cyberpunk auch?
Nee, Cyberpunk nicht. Cyberpunk war eines der ersten Spiele, die DLSS unterstützen, also die niedrigere Auflösung, die dann höher dargestellt wird und dadurch erheblich besser aussieht, als wenn sie aber niedrig dargestellt worden wäre. Das haut nicht bei allen Spielen hin. Wir hatten auch ein paar richtig blöde Updates für Spiele, zum Beispiel bei Xenoblade Chronicles X, wo die mobile Darstellung einfach sehr viel schlimmer aussieht inzwischen in der Switch 2 Version, als wenn man einfach die Switch 1 Version mit dem Switch Boost Mode, den es ja inzwischen auch gibt, wo man quasi im Handheld-Modus der Switch 2 die Desktop-Version der Switch 1 Spiele spielen kann, die ja dann die 1080p Auflösung haben, weswegen da nichts mehr.
Absolut. Das muss ich sagen, das war so für mich ein echtes Game-Changer-Feature, als das kam. Meine Güte, sehen da einige Spiele jetzt gut aus im Handheld-Modus.
Ja, richtig.
Richtig gut.
Nier Automata so zum Beispiel.
Ja. Bitte was?
Nier Automata zum Beispiel finde ich richtig schön
im Handheld-Modus. Zum Beispiel, genau. Und, aber wie du sagst, auch Xenoblade. Ne? Auch Xenoblade 3 zum Beispiel, das sah ursprünglich sehr krümelig im Handheld-Modus aus. Es sieht jetzt richtig gut aus. Also alle Achtung, das ist ein super Feature.
Na, das liegt halt daran, dass die Switch 1-Spiele alle mehrfach skaliert wurden. Die hatten eine geringere Auflösung, sind dann auf 720p hochskaliert worden. Und wenn die dann jetzt auf der Switch 2 in 1080p laufen, dann sind die natürlich nicht von 500 Pixeln auf 1080 hochskaliert, sondern quasi einmal auf 720 und dann nochmal auf 1080 und da matcht kein einziger Pixel. Das heißt, es wird immer matschiger, je mehr man das macht. Deswegen sahen die Switch 1-Spiele auf der Switch 2 auch alle nicht so doll aus, wenn die nicht angepasst waren. Bis zu diesem Modus jetzt eben, weil da laufen sie nämlich mit der vollen Power der Switch 2 quasi so schön, wie die Switch 1 sie nicht mal am Fernseher darstellen konnte. Und das ist schon echt cool. Also
Ja, definitiv.
Und das ist halt so ein Update, was wir einfach so hinterher geschickt bekommen haben.
Man muss es nur einschalten, ne? Man muss es nur einschalten, das ist nicht von vornherein aktiviert. Das muss man über die Optionen aktivieren.
Ja. Habt ihr da Erfahrungen mit, ob das die Akkulaufzeit beeinträchtigt?
Gute Frage, das weiß ich nicht.
Ich denke schon, ich habe es nicht wirklich ausgereizt, muss ich sagen. Aber mir ist es aufgefallen, weil ich habe es natürlich eingeschaltet und habe neulich gedacht, okay, das Spiel spielt sich aber merkwürdig. Ist da was kaputt? Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum Nintendo das nicht standardmäßig anhat. Weil ich habe mir nämlich Big Brain Academy Brain vs. Brain, ja, das heißt tatsächlich so, habe ich mir gekauft und offline in die Konsole gesteckt. Ne? Das ist ja das Schöne an Switch-Spielen, man kann die einfach offline in die Konsole stecken, aber dann gibt's das Switch 2 Update natürlich nicht. Und ich war im Switch 1 Boost-Modus und im Switch 1 Boost-Modus gibt's kein Touchscreen, obwohl es laut Spiel natürlich vorhanden ist. Mhm. Und deswegen funktionierte der Touchscreen nicht und ich habe mich tatsächlich eine Weile lang gewundert, bis es mir klar geworden ist, warum. Aber das erzählt ja das Spiel natürlich nicht und deswegen kann ich mir gut vorstellen, warum Nintendo das nur für versierte NutzerInnen anmacht.
Macht Sinn, ja.
Ja. Wie habt ihr denn, wir hatten es ja gerade schon angesprochen, die Akkulaufzeit von der Switch 2, was sagt ihr denn dazu so? Habt ihr da Erfahrungen, positive, negative?
Also es ist merklich kürzer als bei der Switch 1, finde ich. Aber es ist jetzt so, dass es mir, also in den meisten Fällen habe ich ja irgendwo eine Steckdose bereit, wo ich es einstecken kann. Und ich glaube, ich habe jetzt die Switch, als ich jetzt unterwegs war, auf dem Zug oder so, noch nie so lange benutzt, dass ich hätte merken müssen. Ich lade die immer vorher auf, komplett. Ja. Und dann läuft's eigentlich.
Mhm. Ja, ich komme ja von der Switch Lite eher, mit der habe ich lieber mobil gespielt. Da ist so dieser Gameboy-Faktor nochmal größer und das ist ja ein ganz großer Stein in meinem Herzen, dieses Gerät. Und da merkt man natürlich schon, dass die Switch 2, natürlich auch bedingt durch die Größe und die Hardware, schneller an ihre Grenzen kommt. Hat mich persönlich aber nie gestört, weil wenn ich Mobilspiele, dann bin ich meistens zu Hause und spiele mobil, weil jemand anders da den Fernseher haben möchte oder weil ich im Bett liege oder so. Wo ich es allerdings dann immer merke, ist, wenn wir mit den Kindern unterwegs sind und die sitzen auf der Rückbank und dann schreien sie beide nach Aufladekabeln, weil die Leistung runtergeht. Ich konnte früher mit meiner Familie in Urlaub fahren und er hat die Batterie vom Gameboy 40 Stunden durchgehalten, Feuer frei. Das geht halt heute nicht mehr. Ja. Aber zum Glück habe ich zwei USB-C-Steckplätze hinten im Auto, dann geht das, da können die Kinder weiterspielen.
Ja.
Aber da merkt man das dann natürlich schon.
Ja, ja. Das erinnert mich so ein bisschen, als die Apple Watch auf den Markt kam, da haben sich Leute gefragt, warum baut man da nicht Solar ein? Dann könnte die doch voll lange halten. Das gab's doch früher bei den Digitaluhren auch. Und dann hat irgendjemand mal den schlauen Satz gesagt, ja, aber überleg mal, wie viel Watt die damals gebraucht haben und wie viel Watt die heute brauchen, das kannst du komplett vergessen. Und so ist es natürlich bei der Switch 2 auch, die hat halt viel mehr Power. Selbst wenn sie Gameboy-Spiele darstellt, dann macht sie das ja nicht auf 160 mal 160 Pixeln. Oder ja doch, ungefähr das, nee, 160 mal 140 war, glaube ich, auf dem Gameboy. Sondern natürlich auf 1080p und allein das ist schon krass. Also ist kein Wunder, dass sie weniger lange hält. Ich habe da tatsächlich auch wenig Probleme mit. Mir ist aufgefallen, wenn ich meine Switch leer spiele im Handheld-Modus, so, das passiert mir auf der Couch ab und zu, wenn ich nicht am Strom hänge, was ja auch problemfrei mit der Switch 2 geht, weil die ja diesen tollen Obenstecker hat und man da einfach das Kabel von oben reintun kann und dann die dann trotzdem auf seine Wampe ablegen zum Spielen. Und wenn ich sie aber leer spiele und dann aber wechsle in den Desktop-Modus und da weiterspiele, Cyberpunk war da mein Spiel, mit dem ich das getestet habe, dann lädt die im Desktop-Modus nicht wirklich auf während des Spiels. Weil die nämlich so viel Power für das Spielen braucht, dass das Netzteil einfach nicht zum Laden hinterherkommt. Das ist anders, wenn man mobil weiterspielt. Im Handheld-Modus am Strom lädt das Gerät tatsächlich auch währenddessen, aber im Desktop-Modus während des Spielens eben praktisch nicht. Ja, hat mich jetzt nicht wahnsinnig gestört. Ich habe es trotzdem geschafft, 125 Stunden in Cyberpunk zu stecken.
Aber wie ist es eigentlich, wenn die Batterie von der Switch 2 alle geht? Ist dann das Spiel auch aus oder so wie früher oder bleibt es dann an? Ich habe es noch nie ausprobiert, weil ich es wenn man es nicht gespeichert hat oder so. Guck, ist es dann einfach aus oder bleibt es dann im Standby-Modus? Irgendwie.
Ich würde vermuten, dass sie sonst so einen Deep State-Modus hat und das Spiel eine Weile lang weiterspeichert. Dass sie nicht bei 0% ausgeht, sondern dass sie irgendwie bei 2% ausgeht und den Status dann hält. Würde ich vermuten, aber ich habe es auch nicht ausprobiert.
Ja, es ist, weil das ist mir irgendwie zu link, das mal auszuprobieren, weil da ist irgendwie das Trauma noch zu stark damals beim Gameboy oder so, dass dann auf einmal Batterie alle war und dann, oh nein, mein ganzer Spielstand ist weg, meine ganze Stunde, also, die ich letztens gespielt habe.
Ja. Nee, also bei der Switch 2 ist es tatsächlich so, wenn der Akku leer ist, dann ist der leer, dann geht die aus und dann ist das Spiel auch nicht mehr im RAM zwischengespeichert. Also da ist Ende Gelände dann, ne?
Ende Gelände, okay.
Kann man doch auf Autosave vorher hoffen, aber da geht gar nichts mehr.
Okay.
Okay. Leider.
Ja. Also Trauma bleibt bestehen, keine
ja, aber das Schöne ist, Man wird ja vorher gewarnt, ne? Da heißt hey, die Akkukapazität ist gering. Und das ist ja auch okay. Ich erinnere mich mal an eine Präsentation in der Firma, wo ein etwas höheres Firmenmitglied eine Präsentation gehalten hat und ich war für die Technik verantwortlich. Und mittendrin ploppt dann auf, der Akku ist leer, weil ich kein Ladekabel eingesteckt hatte. Und dann heißt, ja, die Batterie ist gleich leer und puff, ist aus. Also das war eine Sache von 5 Sekunden. Und diese Warnung, die bringt einem, da kann man nicht mal mehr speichern.
Ja, ich kenne das. Ich habe so Bluetooth-Boxen, die machen das genauso. Ne, die machen dann so ein Geräusch, der Akku ist gleich alle, aber es ist völlig egal, wie schnell du dann irgendwelchen Strom ansteckst, weil die sind per USB-C ladbar. Keine Chance. Die gehen auf jeden Fall aus.
Nee, da finde ich das bei der Switch 2 ist es noch etwas angenehmer. Da hat man ein bisschen, als Erwachsener hat man da ein bisschen mehr Zeit. Bei meinen Kindern geht regelmäßig der Adrenalinspiegel ganz weit nach oben, weil sie sagt, Akku ist leer und gleich geht's rund und dann guckst du hin und sagst, ja, aber Schätzlein, das sind noch 40%. Das ist nicht gleich leer, da geht noch was.
Ja, ja. Also ich finde, die hält erstaunlich lange dafür, was sie leistet. Ich habe so ein Video gesehen, wo jemand das getestet hat mit Cyberpunk und hat dann darauf gewartet, nach 2 Stunden, dass der Akku alle geht. Und der Akku hat tatsächlich 2 Stunden 40 gehalten. Also bei Cyberpunk, ne, das Spiel mit, also ich find's jedenfalls wahnsinnig hübsch.
Ja,
ist schon irre. Also
so, auch auf der Switch 2 ist es ja extrem
hübsch. Ja, ja, genau. Ich kenn's ja gar nicht anders im Grunde. Ich besitze es zwar auch auf PC, aber ich habe es da nie wirklich gespielt. Mhm. Und vor allen Dingen verglichen mit den Handheld-PCs, die es so gibt, ist das auch erstaunlich lang. Ne? So ein Steam Deck zum Beispiel, zum einen sieht das Spiel da nicht so doll aus. Ich meine, gut, das Steam Deck ist auch erheblich älter als die Switch 2. Mhm. Aber zum anderen hält auch der Akku nicht so lange. Mhm. Ja, ja, also klar. Von daher, Switch 2 ist auf jeden Fall hardware-technisch, finde ich, sehr gelungen. Ne? Ja, man kann sich jetzt ein bisschen über den Bildschirm streiten, weil der kein echtes OLED, also weil der überhaupt kein OLED ist und weil der kein echtes HDR kann. Ich finde es aber völlig ausreichend. Leute beschweren sich über das Schmieren bei Bewegungen im Handheld-Modus. Habe ich auch nicht feststellen können, nee. Weiß ich nicht.
Nö. Ich auch nicht. Aber ich glaube, das ist sowas Ähnliches wie zum Beispiel auch beim Beamer. Da gibt es dann auch Menschen, die diesen Rainbow-Effekt so stark sehen, wenn sie den Kopf bewegen. Und ich denke mal, das ist hier bei der Darstellung von der Switch 2 ähnlich. Es gibt Menschen, denen fällt es halt stärker auf und andere sehen es halt gar nicht.
Ja, genau, denke ich auch. Ja, also es hilft natürlich nichts. Wenn ihr das stört, könnt ihr nichts machen. So, ne? Es gibt halt nur die eine Switch-Variante bislang, Switch 2-Variante. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dann noch mindestens zwei Varianten dazukommen im Laufe des Lebens der Switch 2. Weil sehr Nintendo gut. bekannt dafür ist, seine Hardware nochmal anders in eine Form zu gießen und ein paar Dinge zu ändern. Mhm. Aber bislang ist es so. Das Einzige, was sie jetzt angekündigt haben, tatsächlich zu ändern, ist, sie werden wahrscheinlich nächstes Jahr eine Version rausbringen, die EU-konform erlaubt, den Akku zu wechseln.
Tja, okay.
Da bin ich tatsächlich gespannt, wie das vonstatten geht, weil momentan ist er halt fest verbaut, was mich jetzt persönlich auch gar nicht so doll stört, aber grundsätzlich natürlich schon blöd ist.
Ja. Also ich hatte bis jetzt auch noch nie mit irgendeiner Konsole, Handheld-Konsole da Probleme, die so einen verbauten Akku hatte. Also dass da irgendwie
ich glaube, wenn, ist es eher das Problem. Also bei meinen 3DS zum Beispiel bin ich froh, dass man den Akku wechseln konnte, weil der hat dann schon nach mehreren Tausenden von Stunden die Grätsche gemacht.
Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das ist. Können die auch, bei Handys, also ich hatte es bei einem Handy mal, dass der Akku sich so aufgebläht hat. Ne, das ist ja extrem gefährlich. Ne, das ist ja, kann ja extrem gefährlich sein. Da hatte ich den dann auch zu so einem, kann man ja einfach dann einen Handyshop geben, die machen das dann. Aber da hatte ich schon Schiss. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wie das ist bei solchen, bei den Konsolen, bei
so auf Konsolen, jeden Fall.
Das auch passieren
kann. Auf jeden Fall kann das passieren, natürlich.
Ist aber ja dieselbe Technologie.
Ich würde wetten, dass du davon nichts mitkriegst, weil Nintendo da sofort ein Ersatzgerät liefert und das versucht, unter den Tisch zu kehren.
Das kann gut sein, ja.
Also, mir ist schon mal so ein Akku in der Schreibtischschublade geplatzt. Oh. Und das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe nur am Schreibtisch gesessen und hier Videos bearbeitet und auf einmal rieche ich, das ist komisch riechen, denke, naja, hat wieder ein Nachbar einen Grill angemacht. Oh. Und dann war es aber nicht der Grill, dann hat's geraucht, dann mache ich die erste Schublade auf, war nix, mache die zweite Schublade auf und da kam mir ein Rauch raus, der in allen Farben gestrahlt hat.
Wow,
ich
nur
die Schublade auf mein PVC, ich habe dann die Schublade auf PVC-Boden ausgeleert, habe dann gesehen, okay, der Akku brennt, hatte nichts anderes da und habe Fanta draufgeschüttet. Ich konnte den Brand beheben, hatte ein Loch im Fußboden, alles schön in eine Metallschüssel gepackt, raus auf die Terrasse gestellt, die war aus Stein. Und hab dann die Frau angerufen und gesagt, sollen wir den Kindern noch 2-3 Stunden länger auf dem Balkon auf dem Spielplatz bleiben, weil in der Wohnung kann man sich im Moment nicht aufhalten. Also das ist noch glimpflich ausgegangen. Ne? Also der hätte vor allem in einem Holzschreibtisch, wenn ich jetzt nicht da gewesen wäre, das hätte uns die ganze Bude abgefackelt. Also Akkus, und deswegen finde ich auch diese EU-Verordnung zu, Akkus müssen wechselbar sein, finde ich sehr schwierig, weil diese Dinge sind heute halt so dünn und so auf Kante genäht, das sollte ein Laie nicht machen können und dürfen. Mhm. Ich finde das schwierig.
Deswegen sind sie zum Wechseln gedacht. Ich finde das total super, ehrlich gesagt.
Ja, ist schwierig, weil dann geht auch die Wasserdichtheit mit wieder einher. Ich bin da noch sehr unschlüssig. Aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt.
Ja.
Bei der Switch begrüße ich es natürlich sehr, dass man den Akku da dann eventuell, wenn das alles klappt, das soll ja so sein, wechseln können wird.
Ja, Switch übrigens nicht.
Dann gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, größer auszusehen.
Switch übrigens nicht wasserdicht, nicht ausprobieren.
Das ist auf jeden Fall, ne? Man hat da schon Geschichten gelesen bei Reddit von wegen, mir ist beim Baden die Switch in die Wanne gefallen, was kann ich tun? Ja, schade.
Ich habe beim Tauchen Switch gespielt. Warum hat es nicht warum?
Genau. Ich wollte Endless Ocean mal endlich vernünftig spielen.
Endless Ocean in der richtigen Umgebung spielen.
Ja.
Hat nicht geklappt. Ja.
Wir könnten ein bisschen über Verkaufszahlen reden. Also hat sich besser verkauft als die Switch 1. knapp 20 Millionen Exemplare bis zum 31.03.2026, also 19,86, weil die Verkaufszahlen, also die gesamten Jahreszahlen kommen ja immer irgendwie im März raus, weil ich weiß nicht genau, Fiskaljahr, Abschluss oder so. Und es ist wohl eine ganz gute Verkaufszahl. Die Prognose für das zweite Jahr der Switch 2 wird nicht so doll, also jetzt nicht so wahnsinnig viel schlechter, aber jetzt auch nicht bei 20 Millionen, weil natürlich alle Leute das schon haben, das Ding. Und auch, weil zum September jetzt eine Preiserhöhung angekündigt worden ist auf 499 Euro. Was schon krass ist, nämlich um 40 Euro teurer.
Ja.
Nee, stimmt nicht, um 30 Euro teurer.
Aber das finde ich schon bemerkenswert, dass wir in Zeiten leben, wo Konsolen und nicht nur bei Nintendo, sondern man sieht es ja auch bei den anderen, teurer werden.
Ja.
Ich kenne es halt noch von früher, je länger eine Konsole raus ist, desto besser wird sie produziert, desto effizienter wird sie produziert, desto günstiger wird sie auch und sie fällt im Preis. Hat man überall immer wieder gesehen. Und das ist die erste Generation, die mir bewusst wahr wird, wo branchenübergreifend die Geräte teurer werden.
Ist tatsächlich so, ja. Ist tatsächlich so.
Ja, es gibt halt momentan irgendwie so eine Speicherkrise. Ne?
Das ist auch völlig klar.
Ja, genau.
Absolut. Aber ist trotzdem ein interessanter Faktor, finde ich, der vorher nie da war und jetzt auf einmal werden die Geräte teurer. Bin froh, dass mein Sohn sich seine letztes Jahr schon kaufen konnte, dass er sich Geld gespart hat, dass das geklappt hat, weil es ist schon teuer, muss man auch schon sagen. Auf der anderen Seite, für das, was man geboten bekommt, halte ich persönlich den Preis nach wie vor für gerechtfertigt. Also,
Also ich hab ja auch früher bei Konsolen immer so ein bisschen gewartet in der meisten. Also ich habe selten Konsolen irgendwie zum Launch gekauft. Also ich glaube, den Dreamcast habe ich mir zum Launch gekauft und den 3DS, glaube ich.
Für 250 Tacken damals.
Ja, ich auch.
Hey, die 10 gratis GBA-Spiele, die mussten schon sein.
Ja, genau. Ganz genau. aber sonst habe ich halt immer ein bisschen gewartet. Das ist, weil dann hatte ich noch Spiele von der vorherigen Generation oder so. Und dann habe ich halt immer so ein bisschen gewartet. Ach, jetzt guck mal, jetzt ist das Spiel draußen. Keine Ahnung, dann war auf einmal bei der PS4 war Bloodborne draußen. Okay, jetzt geht's. Jetzt brauche ich den. Ich habe immer gewartet, bis so ein Spiel da ist, dass ich es brauche. Aber das geht dann jetzt nicht mehr. Ne? Das ist dann tatsächlich. Das ist jetzt
bei mir genau umgekehrt. Seit der Wii und dem 3DS kaufe ich die Geräte immer direkt zum Launch. Also alle, seien es jetzt Nintendo, seien es PlayStation, ich habe jetzt jede Konsole. Xbox ist bei uns nicht im Haushalt. Wir mussten uns da irgendwo für irgendwas entscheiden. Und da war es eben die Kombi aus Sony und Nintendo. Und wir haben alle Geräte immer zum Launch da gehabt. Weiß nicht, da bin ich so ein ungeduldiges kleines Kind, der die neuen Sachen ausprobieren möchte.
Hat ja auch was, so ein Launch, ne? Oder viel Vorfreude. Absolut. Oder ist was Neues und da sind neue Spiele da und, ne? Ist halt cool. So.
Was war denn, also ich meine, Kim, du hast ja gerade gesagt, du kaufst sie dir immer zum Launch. Markus, was war denn bei dir der Grund? Hast du die Karte, die Switch 2 auch zum Launch gekauft? Und wenn warum habt ihr sie überhaupt gekauft?
Einmal ein Upgrade jetzt zu Switch 1 war, glaube ich, ein Grund. Und Arne, du hast mir angeboten, du hast mir die Switch 2 mehr oder weniger angeboten. Ich dachte, ja klar, dann nehme ich deine, die du noch zusätzlich bestellt hattest. Das hat ja dann, aber ich hätte mir die auch entweder direkt zum Launch oder sehr nah beim Launch gekauft. Also das war, also ich wollte da schon erstmal das Upgrade und so und da waren ja halt so coole Sachen, die jetzt auch kamen und so. Also da, nee, das war dann irgendwie klar für mich.
Also Wir haben dieses Ankündigungsfenster von der ersten Direct bis hin zur richtigen Direct im April dann, haben wir das als Familie sehr intensiv auch verfolgt. Und da wir auch sehr gerne Mario Kart spielen, die Kinder und ich, und viel Mario Kart 8 gespielt haben, war dann die Vorstellung von Mario Kart World der ausschlaggebende Punkt zu sagen, komm, drück jetzt mal auf Bestellen, hau raus. Wir werden sie eh brauchen, wir werden sie eh wollen, weil ich bin ein großer Pokémon-Fan und es war völlig klar, dass die nächste Pokémon-Generation, die ja jetzt mit Wind und Welle in den Startlöcher kann man noch nicht sagen, aber die dann jetzt demnächst auch erscheinen wird.
Angekündigt.
War ja völlig klar, dass wir sie brauchen. Und wenn ich jetzt überlege, okay, man kann natürlich immer warten, aber man sieht ja, wer wartet, jetzt wird sie wieder teurer. Von daher war das schon okay, die 510 Euro dafür das Bundle auszugeben. Wobei ich es immer noch schade finde, dass in den modernen Zeiten immer nur die Download-Version beiliegt.
Ja, finde ich auch.
Bei den Spielen, das ist so sehr schade. Weil du hattest ja vorhin gesagt, Arne, dass bei der Preisdifferenz, wenn man das Mario Kart berücksichtigt, dass das 90 Euro kostet laut UVP. Jetzt muss man berücksichtigen, es ist nur in Anführungszeichen die digitale Version, die kostet nur 80.
Ja.
Also spart man auch nur 40 Euro. Dennoch, beziehungsweise das Spiel hat 40 Euro dann gekostet. Ja, man spart auch 40 Euro, genau. Aber das ist schon gut. Nur, ich kenne das halt immer von früher. Du kaufst dir deine neue Konsole. Ich habe diesen Wii-Launch, den habe ich noch so im Kopf. Mitternachts-Release und im Kaufhaus gewesen, völlig übermüdet, dagestanden, mit den Leuten gesammelt. Du kommst heim, schließt das Ding an, legst die Disc ein und fängst halt sofort an. Jetzt hast du hier die Switch zu Hause. Ja, okay, wenn du dir nichts dazu gekauft hast, ne, dann stehst du erstmal da, ja, lade halt erstmal Mario Kart runter, okay. Ich warte die zwei Stunden, bevor ich mit meinem Gerät spiele. Das ist immer ein bisschen schade dann.
Finde ich auch doof, ja. Das finde ich auch blöd.
Also, aber man hätte ja das Spiel auch physisch kaufen können, von daher.
Ja,
wenn es denn physisch auf der Karte ist. Aber da kommen wir später nochmal
sagen,
drauf.
Da kommen wir gleich noch.
Bei mir war der Grund für die Switch 2 vor allem, dass ich so viele Switch 1 Spiele auch immer noch habe, die ich darauf spielen wollte. Das habe ich jetzt auch mit manchen nachgeholt. Ne? Zum Beispiel eben Nier Automata habe ich angefangen. Oder Witcher 3 bin ich auch immer noch dran. Das sieht auch auf der Switch 2, obwohl es kein Update gab, erheblich besser aus als auf der Switch 1. Das war so der Hauptgrund. Deswegen Mario Kart, ja klar, für die 40 Euro nimmst du es halt mit. So, ich bin nicht furchtbar begeistert von dem Spiel. Ich glaube, das hat noch viel Potenzial, aber das muss sich noch entwickeln. Und der nächste Punkt, die Preispolitik. Mario Kart World ist das bislang einzige Nintendo-eigene Spiel, was 90 Euro kostet. Und es stellt sich raus, die physische Version kostet auch nur noch bei Nintendo selber 90 Euro. In jedem Laden, wo du das kaufen willst, kostet das mehr so Richtung 70. Und das finde ich schon beeindruckend. Also die Welt ist offensichtlich, die Videospiel-kaufenden Welt ist nicht bereit, 90 Euro für so ein Spiel auszugeben. Und das finde ich völlig in Ordnung. Ist aber für mich auch ein bisschen überraschend, denn damals, TM, als zum Beispiel das Super Nintendo auf den Markt kam, da hat das Super Nintendo ungefähr das Doppelte von einem Spiel gekostet. Und es gab Spiele wie zum Beispiel Donkey Kong Country 2, da habe ich 140 Mark für bezahlt. Und das war wahnsinnig viel Geld, vor allem relativ zu der Konsole. Und deswegen würde mich nicht wundern, wenn Spiele grundsätzlich irgendwann teurer werden, aber offensichtlich ist es bislang noch nicht so weit.
Also man muss ja sagen, dass besonders die Spielepreise, wenn man inflationsbereinigt das mal anschaut, relativ preisstabil geblieben sind. Ich meine, du hast es gerade gesagt, du hast früher 140 Mark bezahlt und jetzt sind wir hier in einer Preisspanne von 70 bis 80, 90 Euro für modernere Spiele. Die 3DS-Spiele, die haben damals so 39, 40 Mark Euro gekostet. Ich halte das, dieses Hobby an sich, klar, es ist teuer, es ist viel Geld, aber es ist immer noch eins der meiner Meinung nach preisstabilsten Hobbys, wenn man in Anbetracht zieht, wie viel alles andere im Umfeld teurer geworden ist. Ich meine, wenn ich ins Kino gehe, da habe ich zur Euro-Einführung, habe ich 11 Euro für ein Kinoticket bezahlt und jetzt bin ich bei 17, 18 Euro. Und wenn man das mal prozentual hochrechnet und gerade wenn man mit der Familie ins Kino geht, dann ist es so, als würde man ein ganzes Spiel kaufen, dann kaufe ich doch mir lieber das neue Nintendo Switch Sports oder Mario Tennis oder sowas für 70 Euro und habe monatelang mit der Familie Spaß für das Geld. Ja,
ja,
ja, also ich meine, auch wo du sagst, so stabile Preise, ich meine, damals habe ich beim Super Nintendo habe ich auch immer noch importiert. Ne? Das kam noch dazu. Ja. Also ich habe mir viele Importspiele gekauft. Die waren dann teilweise 200 Mark oder so, ne? Je nachdem, welchen Importshop du hattest. Und Importe braucht man ja jetzt quasi kaum noch, da das meiste ja wirklich hier auch erscheint. Und deshalb hatte ich da jetzt, ist es auch wirklich stabil immer. Also ne, es sei denn, man sammelt noch Retro-Spiele, da kann es dann sein, dass man schon mal ein bisschen mehr lassen muss. Ne?
Ja, du merkst es vor allem bei den Spielen, die in unserer Region nur digital erscheinen.
Ja, genau.
Die kommen dann über diverse Anbieter, erscheinen
genau, da
die
ist
auch
es dann
physisch.
Richtig.
Die sitzen
richtig.
Meistens in Übersee und da hast du dann wieder massiv Kosten an Steuern und Versand. Und das ist dann immer so ein Wermutstropfen, wenn du siehst, so ein Spiel kostet dann $35 und denkst dir, ach cool, das ist ja fast so viel wie der Downloadpreis, das kann ich mir ja gönnen. Ja, und am Ende bist du halt bei 65 Euro, weil halt Versand und Steuern mit draufkommen.
Ja, genau.
Ja.
So Limited Run Games oder so muss man dann
zum Beispiel,
oder man,
genau.
Oder
genau.
Oder man bestellt sie irgendwie aus viele.
Da können
viele,
die Firmen ja auch nichts dazu, ne?
Nee, genau, aber oder viele Spiele erscheinen ja dann auch nur in Asien physisch oder so, gibt's ja auch, ne?
Ich habe ein Spiel, das ist nur Korea. Das gibt's nur in Korea, ja. Das habe ich mir importiert.
Ja, genau.
Ich kann es überhaupt nicht lesen. Aber hey, was sonst?
Tja, das gehört dann dazu. Dafür lässt es sich bestimmt schneller spielen.
Auf jeden Fall. Sehr gut.
Ja. Mir sind noch zwei Hardware-Punkte eingefallen, beziehungsweise zwei Switch 2-Konzeptpunkte, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Denn die Switch 2 hat ja zwei Hardware-Neuerungen, beziehungsweise Software-Neuerungen mitgebracht. Nämlich das eine ist der Mausmodus und das andere ist Game Chat.
Genau.
Mausmodus das vielleicht zuerst. Wie habt ihr den bislang benutzt und wenn ja, warum nicht?
Also, wenn ich ihn benutzt habe, meistens für Testzwecke, um zu gucken, ob und wie das Ganze funktioniert. Richtig exzessiv genutzt habe ich es eher, weil meine Spielhaltung, wenn ich sitze und spiele, das nicht ganz so angenehm macht. Ich brauche da ein bisschen Platz für meine Hand und so auf dem Oberschenkel oder auf der Sofakante hin und her rutschen. Das ist dann nichts, da schlafen mir dann meine Hände bei ein. Und da habe ich lieber den Pro 2 Controller in der Hand. Das ist für mich angenehmer, da kann ich angenehmer spielen. Das heißt aber nicht, dass der Maus-2-Modus mir nicht gefallen hat. Es gefällt mir schon. Ich finde es auch ein wirklich großer Benefit. Aber meine Umgebung gibt es leider nicht für mich her, das angenehm für mich zu gestalten.
Ja.
Also bei mir ist es da, ist ein Punkt ähnlich wie bei Kim. Wenn ich spiele, sitze ich meistens auf der Couch. Und habe da kaum irgendwie Möglichkeiten, da die Maus irgendwo ordentlich den Joy-Con als Maus irgendwo abzulegen, dass ich als Maus benutzen kann. Das andere ist, bis jetzt habe ich es nicht wirklich so gebraucht. Also das Einzige, wo ich es wirklich mal ausprobiert habe, das war bei Kunitsugami Path of the Goddess. Aber das ist ja so eine Echtzeitstrategie, also ein bisschen Tower Defense. Und das hat einen Maus-Modus. Ich muss aber sagen, dass das Spiel irgendwie dann doch auch sehr auf den Controller ausgelegt ist. Deshalb war der Mausmodus für mich jetzt nicht irgendwie besonders bereichernd und auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da fand ich es dann einfacher, tatsächlich über den Controller oder Joy-Con zu steuern.
Okay.
Ja, ich spiele tatsächlich sehr gerne mit Detached Joy-Cons, wie es so schön heißt. Also mit je links, rechts einem Joy-Con in der Hand.
Ja,
weil ich dann meine Hände sonst wohin halten kann, während ich auf der Couch rumlümmel. Das finde ich wahnsinnig gut nach wie vor. Das hat ja die Switch 1 damals, im Grunde hat es die Wii mitgebracht. Damals noch mit Kabel und jetzt aber mit kabellos. Und da passiert es mir dann doch bei manchen Spielen, dass ich halt den Mouse-Modus zwischendurch benutze. Bei Civilization 7 zum Beispiel ist der Wechsel total easy. Da verwende ich das ab und zu. Ich mag auch die Controller-Steuerung sehr gerne da. Und ich glaube, das ist bei mir auch der Hauptgrund, warum ich den wenig nutze, weil ich auch Konsolen- und Controller-Steuerung einfach gewöhnt bin. Ich habe überhaupt kein Problem damit, einen Shooter mit kompletter Stick-Steuerung zu spielen.
Total.
Oder auch irgendwas anderes. Ne? Ich spiele auch irgendwelche Cursor-Spiele, spiele ich mit Stick-Steuerung. Ne? Also Pikmin beispielsweise hat mir auch überhaupt nichts ausgemacht, das auf der Switch zu spielen, weil da es reicht mir halt die Cursor-Steuerung völlig aus über Sticks. Es gibt einige Spiele, die mich überrascht haben mit dem Mausmodus, weil, das ist ja auch eine der wirklichen Besonderheiten von dem Ding, dass du beide Mäuse gleichzeitig benutzen kannst. Und es gibt manche Spiele, die verwenden das. Wie zum Beispiel Bravely Default, ich habe den Nachnamen vergessen. Ja, richtig, HD irgendwas.
Genau.
Da gibt's nämlich so einen richtig coolen benutze zwei Mäuse gleichzeitig Modus und der ist wahnsinnig stressig, weil das bin ich halt nicht gewohnt mit meinen zwei Händen gleichzeitig Dinge zu machen.
Ist das für dieses neue Minispiel?
Ja, genau, da gibt's zwei Minispiele, gibt's ein Musikminispiel und man steuert ein Zeppelin Minispiel und die sind beide richtig richtig cool und die funktionieren nur mit den zwei Joy-Con als Maus. Aber das ist halt im Grunde eher so ein Gimmick, ehrlich gesagt. Das Spiel hätte wahrscheinlich auch für Switch 1 erscheinen können, ohne diese Dinger. Und dann wäre es halt ein Switch 1-Spiel gewesen, aber ist es halt jetzt nicht.
Apropos Gimmick, wo du es gesagt hast. Oh, sorry.
Nee, alles gut. Also, apropos Gimmick, ich glaube, es ist gerade ein bisschen Lag.
Wir haben ein bisschen verzögert gerade, ja.
Ein bisschen verzögert, genau. Was ich noch kurz sagen wollte, apropos Gimmick, ich hatte mir auch in japanischer Version das Castle Shikigami 3 gekauft. Das ist ja so ein Vertikalshooter und da kann man die Switch tatsächlich aufrecht hinstellen und die Joy-Cons abmachen. Da kann man es vertikal komplett im Bildschirm spielen. Das ist ziemlich cool. Ja, das cool. Ist, wenn man die Switch da gut hinstellen kann, ist das echt ein nettes Feature. Ist mir jetzt gerade nur so eingefallen. Sorry, Kind, bitte.
Nein, alles gut. Worauf ich hinaus wollte, Arne, du hast ja gerade gesagt, so der Unterschied Cursor-Steuerung, Maussteuerung und so ein Kram. Wo es mir aufgefallen ist, wo ich gerne die Mausfunktion hätte und wahrscheinlich auch genutzt hätte, ich bin ein alteingesessener Fan von Point-and-Click-Adventures. Und wenn ich jetzt das neueste Monkey Island-Spiel sehe, da bewegt man seine Figur mit dem Cursor und mit dem Joystick und aktiviert dann die Elemente, die man berührt. Aber ich spiele auch sehr gerne Thimbleweed Park oder jetzt auch die Reforged-Version von Bafflemans Fluch. Und da muss man den Cursor mit dem Stick bewegen. Und da finde ich immer, ist es viel angenehmer, mit so einer Maus drüber zu gehen, als mit dem Stick. Da tue ich mir schwer. Ich weiß nicht, ob es das Alter ist oder auch, wie du sagtest, die Gewohnheit. Weil so Spiele hat man halt einfach immer am PC gespielt mit einer Maus. Jetzt gibt es diese Spiele auch seit ein paar Jahren schon Richtung Konsole. Da mochte ich ganz gerne über den Touchscreen beim 3DS, da war das ganz super. Jetzt hier muss man halt mit dem Stick darum an den, das finde ich eher ein bisschen hakelig manchmal.
Tatsächlich ist es ja meistens so bei diesen Point-and-Click-Adventure-Spielen, dass die ihre Steuerung daran angepasst haben. Es gibt jetzt so einen Highlight-Modus bei vielen Spielen. Und dann kannst du einfach mit den Schultertasten, kannst du dann zwischen den Zielen hin und her schalten. Und das finde ich tatsächlich sehr angenehm. Da macht mir dann die Steuerung überhaupt nichts mehr aus, weil du den Cursor nicht als Cursor benutzen und steuern musst. Ich stimme dir auch völlig zu.
Aber ich finde genauso zum Beispiel Diablo auch mit normaler Controllersteuerung auch recht angenehm. Also Diablo 3 zum Beispiel oder 4 finde ich jetzt... Oder zwei, finde ich jetzt auch ohne Maussteuerung kein Problem. Also.
Ja.
Aber wisst ihr, womit ich bei den Controllern am meisten rumgespielt habe? Mit der magnetischen Detach-Funktion. Dieses kleine Knöpfchen, was du da oben drückst, das macht Klick ab, zack dran, Klick ab, zack dran. Ich bin so eine, ich habe auch immer gern mal so ein Fidget-Toy in den Händen. Und wenn ich dann da sitze und keine Ahnung, meine Frau mich belehrt, warum ich die Spülmaschine nicht ausgeräumt habe. Und ich klicke dann da immer mit den Controllern rum und mach die ab und wieder dran. Ah, es hat so ein herrlich befriedigendes Gefühl, finde ich. Und vor allem, ich fühle mich sicherer damit, dass das in Jahren und Jahrzehnten noch funktioniert im Vergleich zu dieser Schiebebahn bei der Switch 1, die zwar gut gelöst war, aber man merkt schon unpraktisch, weil vor allem, ich habe halt eben auch zwei kleinere Kinder im Haus und für die ist es halt einfacher, weil... Wenn wir zusammen spielen und dann brauchen wir mehr Joy-Con und dann holt der Junior seine Joy-Cons von oben von der Switch und um sie zu synchronisieren, packt man sie einmal an die Switch dran. Jetzt steht die Switch im Regal etwas höher, damit da nicht irgendwie was drankommt oder ein Haustier oder ähnliches. Und dann können die aber hingehen und klacken den Controller einmal dran, zack, ziehen ihn wieder ab und er synchronisiert. Wohingegen sie beim Reinschieben müsste das Gerät tiefer stehen, sie müssten hochklettern. Dann rutscht es ab, dann klickt irgendwas, dann klemmt irgendwas. Das ist eine viel sichere, einfachere Methode, die richtig gut gelöst wurde.
Ja, finde ich auch.
Ja.
Game Chat war der zweite Punkt, den wir noch nicht besprochen hatten. Habt ihr das benutzt?
Ja. Nein.
Nein.
Wirklich gar nicht?
Also, nee. Aus Versehen, wenn ich den Home-Button drücken möchte. Und dann heißt es immer, wer benutzt Game Chat? Nicht so, na, Mist, nein, verdammt. Ich habe es gar nicht benutzt. Liegt aber auch daran, weil ich prinzipiell nicht der Online-Spieler bin. Wenn ich meinen Junior jetzt fragen würde, der hat das garantiert genutzt, auf jeden Fall, weil der spielt online und Minecraft mit Freunden und auf der Switch und hast du nicht gesehen. Der hat das bestimmt genutzt, aber ich so gar nicht.
Genau.
Ich habe tatsächlich am Anfang mal ausprobiert, mit Erik zum Beispiel und mit Emil und dann ein Dreivierteljahr komplett nicht mehr benutzt. Und dann hat sich ein Freund von mir eine Switch gekauft und jetzt hat sich gerade ein anderer Freund von mir auch eine Switch 2 gekauft. Und das finde ich tatsächlich ganz angenehm, weil du, also zum einen, es funktioniert wahnsinnig gut, ne, du kannst irgendwas spielen und das über Lautsprecher aus deinem Fernseher donnern lassen, sitzt am anderen Ende des Raums auf der Couch und machst Game Chat an und bist zu verstehen. Und du verstehst auch dein Gegenüber absolut fantastisch. Und es ist im Grunde so ein sehr exklusives Telefon. Und ich telefoniere nicht wahnsinnig gerne, aber es gibt halt ein paar Leute, mit denen mag ich schon reden. Und wenn wir zufällig beide gerade an der Switch sind, dann klingel ich die halt schon mal an und ab und zu gehen die dann dran und dann unterhalten wir uns eine Weile lang, spielen völlig unterschiedliche Spiele und reden einfach eine Weile miteinander. Und das finde ich tatsächlich ganz cool, weil das sehr simpel gelöst ist. Es ist halt total exklusiv. Zum einen geht es nur für Switch 2 Spielende und zum anderen geht es auch nur, wenn man den Switch Online-Dienst bezahlt. Aber rein technisch finde ich es ziemlich cool, muss ich sagen.
Ja, also das, ich war das ein bisschen skeptisch so. Man weiß ja nie so bei Nintendo, wie sie sowas handhaben. Aber jetzt, was ich so gelesen habe und so und jetzt auch von dir gehört habe, ist es ja wirklich gelungen. Ne?
Ja, ja. Und das Witzige ist, die haben ja auch so eine Geräuschausblende-Funktion. Und wenn du die anderen Leuten zeigen willst, dann probiere nicht aus, dass mit Klatschen die Geräusche rausgecancelt werden, weil ausgerechnet Klatschen wird durchgelassen, weil das ja so ein Freudensymbol ist und Nintendo sich gedacht hat, nee, wenn die Leute klatschen, das sollen die anderen auch hören. Das fand ich so.
Okay. Ja, das
also,
ist,
es geht nichts das durch, ist für mich außer ganz Stimme schlimm. Und Klatschen.
Ja, das ist für mich dann auch wieder ein Grund zu sagen, okay, ich benutze das nicht, weil für die, die es nicht wissen, ich habe eine leichte Tourette-Störung und einer meiner Triggerpunkte ist nämlich das Klatschen. Und wenn Leute klatschen, dann klatsche ich mit. Ist mir egal, ob die klatschen oder ob es sich nur so anhört. Aber ich sehe halt schon vor meinem Auge, wie ich das höre im Gamechat und ich schmeiße einfach meine Controller gegen die Wand, weil ich klatschen muss. Und das passiert. Also ich werfe dann auch wirklich mein Handy weg und dann geht's rund. Ja.
Krass.
Dann lasse ich das lieber in Zukunft aus.
Ja. Verstehe. Ja. Das klingt logisch, ja.
Also mir passiert das nicht, weil ich habe während des Spielens normalerweise meine Controller in der Hand und klatsche da nicht rum. Aber ich kann mir die Möglichkeiten vorstellen, wo irgendwie eine Familie am Bildschirm sitzt und Mario Kart World spielt oder so und dann klatscht halt irgendjemand, könnte ich mir schon vorstellen. Ja. So, was haben wir denn noch? Sollen wir über Spiele reden, die wir noch nicht besprochen haben? Was waren denn so eure Highlights im ersten Jahr?
Möchtest du, Markus, zuerst?
Ja, also wie gesagt, also Mario Kart World fand ich am Launch fand ich's wirklich gut. Ich habe jetzt auch überhaupt nichts gegen das Spiel. Einige waren ja enttäuscht, wie jetzt zum Beispiel Arne, aber ich finde es gut. Es ist kein Mario Kart 8, aber ich hoffe auch wirklich, dass da mal ein bisschen DLC kommt, weil es ja schon irgendwie, ja, irgendwann ist es halt auch vorbei, ne? So was man, es gibt nicht mehr so viel, was man machen kann. Aber insgesamt finde ich es vom Konzept her super, müssen halt nur was so dran drehen, ne? Ich glaube, mein Highlight jetzt von den Nintendo-exklusiven Spielen war, glaube ich, Donkey Kong Bonanza, glaube ich. Das hat mir wirklich super gut gefallen. Ja. Sehr, sehr schönes Spiel. Ich habe ansonsten noch Pokémon Legenden Z bis A gespielt. Das gefällt mir auch sehr gut. Die Leute sagen immer, keine Ahnung, ja, technisch sieht's nicht so dolle aus, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, und dann natürlich so ein paar Third-Party-Sachen. Also ich habe ja Cyberpunk 2077, habe ich ja auf der PS5 wahnsinnig gerne auch noch sehr, 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 sehr viel gespielt. Ist für mich eines der besten Spiele der letzten Jahre. Und ich habe es aber tatsächlich jetzt nochmal für die Switch 2 auch nochmal gekauft. Einmal, weil das Spiel halt komplett auf der Card ist. Und weil ich es auch beeindruckend finde, wie die Switch 2 Spiel, also die Umsetzung finde ich extrem beeindruckend. Deshalb, also ich habe es mir dann, es war dann so ein Double Dip, aber den habe ich auch nicht bereut.
Ja.
Das waren so meine Highlights, glaube ich.
Ja, meine Highlights gehen in genau die ähnliche Richtung wie bei dir. Also ich finde, Mario Kart ist ein großartiges Spiel, aber es vermisst für mich an Umfang. Ist es so schwer gewesen, bei so einer Open World die Charaktere einfach an diesen Tankstellen warten zu lassen, die dann zu einem Rennen herauszufordern und zack, hast du freischaltbare Figuren gemacht? Oder ich habe Streamer gesehen, die sagen, hör zu, jeder sucht sich eine Figur aus. Wir halten uns in dieser Rennstrecke, in diesem Gebiet auf und einer von uns ist die Piranha-Pflanze. Und wenn die Piranha-Pflanze einen gefunden oder gefangen oder getroffen hat, dann muss der Spieler seine Figur auch zur Piranha-Pflanze wechseln und dann spielen die da Verstecken und Fangen auf einer Rennstrecke.
Witzig.
Ist es so schwer, so einen Modus zu integrieren? Ich finde das super lustig, sowas. Und es wäre super einfach zu integrieren. Also ich sehe, dass Mario Kart World ultra viel Potenzial hat.
Ja.
Und
ja.
In Zeiten, wo ein DLC angekündigt wird, bevor ein Spiel erscheint, wundert es mich, dass wir in einem Jahr Switch 2 keinerlei Infos über eine Erweiterung von Mario Kart World bekommen haben.
Ja.
Wir haben natürlich Updates, Patches und neue Modi nachgereicht bekommen, klar. Aber da fehlt mir noch so ein bisschen. Also es ist so, so ein Stück Fleisch, was am Knochen verhungert im Moment.
Ja.
Und es hat ultra viel Potenzial.
Auch so zum Beispiel, dass einige Charaktere nur so zwei, drei Outfits haben. Zum Beispiel die Paulina hat hier irgendwie nur so zwei. Und haben alle gesagt, ja, da kommt bestimmt, wenn jetzt Mario Donkey Kong Bonanza draußen ist, kommt jetzt bestimmt ein Upgrade-Pack zu mit Charakteren aus Donkey Kong Bonanza, neuen Outfits. Und es kam nichts.
Es kam gar nichts.
Vor allem, weil im Abspann zu Mario Kart World der Synchronsprecher für King K. Rool und für den anderen Bösen aus Donkey Kong Bonanza genannt wurden, da hatten ja viele Leute Hoffnung, dass solche Figuren noch nachkommen.
Stimmt.
Und wo du die Charaktere ansprichst, wer kam auf die Idee, jedes einzelne Kostüm als auswählbaren Slot zu machen? In jedem anderen Spiel, das ich kenne, auch von Nintendo selber, wählst du eine Figur aus und dann kommt so ein kleines Untermenü, falls du ein anderes Kostüm möchtest. Nein, hier ist jede Figur ein Ding, bam, 90 Dinger, klick dich da durch, ist uns egal. Ich weiß nicht, ob das jemand vorher ausprobiert hat oder nicht, aber fand ich schwierig. Ja, aber du hattest ja auch Donkey Kong Bonanza erwähnt und das ist mein absolutes Highlight. Ich hatte ja keine große Berührung zu Donkey Kong. Ich hatte die auf dem Super Nintendo. Wenn ich über Donkey Kong Country rede, sage ich immer, die Spiele hatten mir zu viel Grafik. Also das war für Super Nintendo Verhältnisse mit diesen eingescannten Texturen. Das war mir zu viel und dann habe ich das nicht erkannt. Vielleicht hätte ich damals schon eine Brille gebraucht, wer weiß. Donkey Kong 64, klar, ich bin ein Kind des N64, das hat mich komplett abgeholt. Ich kann die Kritik überhaupt nicht nachvollziehen, die andere Leute mit diesem Spiel haben. Deswegen freue ich mich auch drauf, dass es jetzt endlich für die Switch 2 in die Classic Collection reingekommen ist. Mhm. Aber Donkey Kong Bonanza, boah, das hat mich abgeholt. Ich habe dieses Spiel gespielt und ich renne da rum und ich mache alles kaputt und ich habe so viel eingesammelt. Es ist so ein schönes Spiel. Es sieht toll aus. Es klingt super. Es spielt sich flüssig. Das ist klasse. Selbst meine Tochter, die wird jetzt 8. Das war so ihr erstes Spiel, wo sie gelernt hat, eine Figur dreidimensional zu bewegen, gleichzeitig noch die Kamera zu drehen und dabei einfach alles kaputt zu kloppen. Das war sehr angenehm und ich liebe dieses Spiel, ich find's echt klasse. Den DLC habe ich nicht gespielt. Und dann hattest du auch eins meiner Lieblingsfranchises erwähnt, nämlich Pokémon. Und natürlich habe ich Pokémon gespielt auf der Switch 2. Vor allem natürlich Schwert und Schild, Karmesin und Purpur mit den Switch 2 Updates, die by the way großartig sind. Das Karmesin und Purpur Switch 2 Upgrade, kostenlos verfügbar, macht das Ding zu einer komplett neuen Spielerfahrung. Das ist absolut großartig. Und dann kam Legenden ZA. Ich hatte mich anfangs gefreut und dann wurde immer mehr und mehr bekannt, von wegen, es gibt ja nur diese Stadt. Und dann hat man gesehen, okay, man hat die Balkone entfernt, es sind nur noch flache Dinge. Ich war schon sehr eingeschränkt und ich muss sagen, Pokémon Legenden ZA ist das schlechteste AAA Major Mainline Product Spiel, in dem ich über 300 Stunden versenkt habe. Also es erfüllt überhaupt nicht meine Ansprüche, aber ich bin halt Jäger und Sammler und der Sammeltrieb knallt halt wieder voll rein. Und ich habe die Story durchgeballert, nur damit ich jetzt einfach diese Viecher einsammeln kann, weil es da unglaublich schöne Wege gibt. Und das hat dann Spaß gemacht. Natürlich auch, wie gesagt, mit den Kindern zusammen ist eine tolle Sache. Ich habe viel mit meinem Junior gebettelt und getauscht und alles. Aber auch da, ein großer Faktor ist ja der Online-Modus und ich spiele nicht online, das macht mir keinen Spaß, das lasse ich. Aber das absolute Highlight ist nach wie vor Donkey Kong Bonanza. Hat mich dieses Spiel abgeholt.
Es ist spannend, wirklich. Also ich fand Pokémon Legenden ZA eine unfassbare Frechheit, weil ich glaube auch, wenn das ein gutes Spiel gewesen wäre, dann hättest du statt 300 Stunden hättest du einfach nur 200 gebraucht, um das Gleiche zu erreichen, weil das unglaublich, unglaublich respektlos mit der Zeit der Spielenden umgeht.
Ja, ja.
Deswegen,
ich verstehe, was du meinst.
Ich verstehe, warum Leute das mögen so und ich habe dem auch eine mittelmäßig gute Bewertung gegeben. Ich finde das selber überhaupt nicht in Ordnung, das Spiel. Donkey Kong Bonanza, ich glaube, ich halte das Spiel einfach falsch. Ne, ich fand die Idee charmant, alles kaputt machen zu können. Ich fand es aber unfassbar langweilig in der Ausführung. Wahrscheinlich, weil ich versucht habe, möglichst schnell durchzukommen. Und wenn du versuchst, möglichst schnell durchzukommen, spielt sich das gesamte Spiel komplett gleich. Und das ist halt öde. Deswegen war das halt auch nicht mein Highlight. Mario Kart World fand ich einfach die Strecken. Du fährst im Grunde nur geradeaus und geradeaus fahren ist so das Langweiligste, was du bei Mario Kart machen kannst. Deswegen verstehe ich auch nicht, ne, wo wir gerade über Modi und Online-Anpassungen sprechen, warum Nintendo nicht einfach, sie haben ja so ein bisschen angefangen, die Strecken spannender zu machen, ne, die Wasserstrecken zum Beispiel, aber die ganzen Geradeausstrecken sind einfach relativ öde und ich verstehe nicht, warum das so ist und warum die Leute immer noch zwingen, die alle zu fahren, also diese Verbindungsstrecken zwischen den einzelnen Kursen. Und es gibt ja noch ein paar andere Spiele, die rausgekommen sind, die jetzt auch nicht wahnsinnig überragend waren, wie zum Beispiel Metroid Prime 4, auf das viele Leute sich gefreut haben. Und dann stellt sich raus, das ist leider so ein Mischmasch aus dem, was es hätte werden sollen und aus dem, was es eigentlich jetzt geworden ist, so. Nämlich Open World und aber Metroid irgendwie in seinen Standard-Dungeon-Versionen. Und es hat so Aspekte von beidem und ist halt auch in bestimmten Dingen total cool und es sieht wahnsinnig gut aus. Aber irgendwie ist es auch nicht das, was Leute erwartet haben. Und so geht's ja, also, ne, das sind so die großen Dinger, die dieses Jahr von Nintendo rausgekommen sind. Und mir fehlt ehrlich gesagt so ein Knaller. Und ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich freue mich zum Beispiel auf Star Fox, auf das Remake von Star Fox, was jetzt demnächst erscheint. Was ja auch, und wo wir wieder bei der Preisdiskussion sind, für 50 Euro auf den Markt kommt, wenn ich mich nicht täusche, oder 60. Auf jeden Fall sind es nicht 70 oder 80, 90. Ich meine, ja gut, es ist auch ein N64 Remake, aber es ist ein Remake, ne? Sieht wahnsinnig gut aus und es spielt sich wahrscheinlich erheblich besser als sämtliche N64-Spiele damals, die ja wegen ihrer Kamerasteuerung fast alle schlecht gealtert sind. Also, ich finde, spieletechnisch sollte Nintendo da nochmal ordentlich was nachlegen. Ich hatte am meisten Spaß mit Spielen, die jetzt nicht unbedingt von Nintendo waren. Ne? Cyberpunk 2077 war auf jeden Fall mein Spiel des ersten Switch-Jahres, weil ich das am allermeisten gespielt habe. Aber es gab auch wahnsinnig viele andere gute Spiele. Jetzt gerade jüngst Pokémon Pokopia ist ja jetzt Nintendo gepublished, aber nicht wirklich von Nintendo, sondern von Game Freak. Ist für mich auch das mit Abstand beste Pokémon-Spiel, was es jemals gab. Ne? Auf zweitem Platz dann vielleicht noch Pokémon Go. Weil ich dieses Sammelfeature einfach nicht so, ist nicht so meins. Aber ich finde, insgesamt ist die Switch 2 Spieleauswahl sehr gut. Einfach deswegen, weil es ja auch diese ganzen Switch 2 Editionen von guten Spielen gibt und weil es ja auch eine ganze Reihe von Third-Party-Titeln gibt, jetzt gerade jüngst erschienen. Ich bin kurz davor, den Kaufknopf zu drücken. Indiana Jones, wo auch niemand damit gerechnet hätte, dass das auf einer Nintendo-Konsole erscheinen würde. Bei anderen Spielen, wo Leute damit gerechnet hätten, dass sie erscheinen würden und die sind immer noch nicht erschienen. Ich spreche hier FromSoft an. Die kommen bestimmt auch noch irgendwann. Andere Spiele sind angekündigt worden und sind überhaupt nicht mehr zu sehen. Borderlands 4 beispielsweise. Aber manche Spiele, ne, Street Fighter 6 zum Beispiel, funktioniert auch hervorragend auf der Switch 2. Also es gab schon einige gute Spiele und vor allen Dingen aber schätze ich halt, dass die Rückwärtskompatibilität der Switch 2 so groß ist, dass es praktisch keine Probleme mehr mit irgendwelchen Switch 1 Spielen gibt nach einem Jahr. Das sah am Anfang noch ganz anders aus, da gab es noch eine lange Liste mit Spielen, die nicht funktioniert haben. Inzwischen gibt es diese Liste zwar noch, aber die ist sehr viel kürzer geworden und betrifft nur noch Spiele, die mich nicht interessieren. Also gerade so ein Spiel wie Doom oder Doom Eternal, also Doom 2016 beziehungsweise Doom Eternal, die liefen halt am Anfang nicht. Und so ein Spiel wie Nier Automata hatte einen Game-Breaking-Bug und das ist alles gefixt. Also inzwischen kannst du all diese Switch 1-Klassiker, kannst du richtig gut auf der Switch 2 spielen und zwar viel besser als auf der Switch 1 selbst. Deswegen ist die Switch 2 eine perfekte Konsole für Sammler innen, weil sie nämlich die ganzen Switch 1-Spiele da drauf spielen können, die ja auch auf Cartridge erschienen sind. Und das ist jetzt der nächste Punkt.
Ja, richtig.
Auf Switch 2 erscheinen nämlich nicht viele Spiele auf Cartridge. Einer der Gründe, warum ich Cyberpunk 2077 gekauft habe, physisch, und jetzt auch Indiana Jones kaufen will, weil das nämlich Spiele sind, die komplett auf der Cartridge sind, während viele andere nur noch als sogenannte Software-Schlüsselkarte bzw. Game-Key-Card im Englischen verkauft werden. Das bedeutet, es ist im Grunde nur noch ein Hardware-Dongle für einen Download aus dem eShop.
Genau. Und gerade das Indiana Jones, was du aufgeführt hast, ist ja ein ganz besonderes Beispiel, weil die Nintendo Switch 2 ist die einzige Konsole, bei der das Spiel auch wirklich auf dem Datenträger drauf ist. Wohingegen bei PlayStation und Sony und Xbox, das nur eine Game Key Disc ist und du kannst das Spiel wirklich besitzen, nur auf der Nintendo Switch 2.
Ja. Oh, geil.
Also das war für mich auch ein ausschlaggebender Grund zu sagen, ich kauf's.
Es ist aber ähnlich mit auch bei Cyberpunk, die PS5-Version zum Beispiel, da gibt's das Add-on, also Phantom Liberty, gibt's auch nur als Download. Das ist selbst in der Complete Edition oder Ultimate Edition, oder wie die heißt, ist das nur als Download drauf. Also da ist zwar das Spiel auf der Disc, aber der DLC ist nur als Download. Das heißt, die Switch 2 Version von Cyberpunk 2077 ist da auch die einzige Version, wo alles drauf ist dann. Tatsächlich. Ja. Ich glaube, auf der Xbox ist es auch komplett drauf, aber das ist irgendeine komische Verordnung von Sony, dass DLCs irgendwie tatsächlich nur als Download beiliegen dürfen und nicht, oder irgendwas ganz komisches, ich weiß es nicht.
Ja. Jedenfalls hat es mich bei manchen Spielen auch einfach davon abgehalten, die zu spielen. Also Fallout 4 beispielsweise auf Switch 2 würde mich schon interessieren, aber das Spiel wird ja nicht mal als Game Key Card verkauft, sondern das wird als Code in a Box verkauft. Das heißt, du kaufst eine nutzlose Plastikkiste, wo ein Zahlencode drin ist und den gibst du in deinem E-Shop ein. Ja. Finde ich doof, ne? Ich habe das gemacht ein einziges Mal bei Split Fiction, weil das gerade mittelmäßig günstig war, als ich sag mal physische Version, wo auch nur der Code drin war. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Switch 2 Spielhülle, die ich für irgendwann, wenn mir mal eine zerbricht, benutze ich die und schmeiß die Split Fiction Hülle einfach weg. Ja, ich verstehe, warum Leute in die Läden wollen und das geht halt nur mit so pseudophysischen Geschichten, entweder mit dem Code in der Kiste oder eben mit der Game Key Card. Aber es ist schon schade, dass du die Sachen nicht mehr internetunabhängig spielen kannst.
Ja. Wobei ich fairerweise auch sagen muss, ich habe mir das Indiana Jones gekauft und ich habe im Vorfeld, bevor ich losfahre, weil wir wohnen auf dem Dorf, das heißt, wenn ich in den Laden will, muss ich mehrfach fahren und ich habe mit Versanddienstleistern, deren Namen ich nicht nennen möchte, nicht so gute Erfahrungen bei Spieleversands gemacht. Dementsprechend wollte ich es im Laden kaufen, ich unterstütze das auch gerne. Erstaunlicherweise gab es das bei den einschlägig bekannten Videospielhändlern und Elektrofachmärkten, die Videospiele anbieten, nicht verfügbar im Markt. Nirgendwo. Und ich habe es im Spielzeuggeschäft gefunden. In einem Spielzeugladen, der eigentlich Brettspiele und Puppen und so Autos verkauft. Die haben auch eine kleine Videospielsektion und die hatten es da einfach an der Kasse. Konnte ich online sehen, ist verfügbar. An der Kasse gefragt, ja, zack, hier. Also fand ich erstaunlich und das macht es in meinen Augen so schwer. Ich gucke immer ganz oft, wenn ich mir ein Spiel kaufen will, hey, gibt es in dem Laden in meiner Nähe? Dann klicke ich an, zeigt mir verfügbare Märkte mit Bestand und dann ist der bei null. Dann denke ich mir, ja, so wird das aber halt auch nichts mehr. Und man will das glauben. Das ist bei Filmen auch ganz oft so. Du musst die dann anliefern lassen und oh, das funktioniert nicht. Und dann sind da falsche Bilder drin. Ich habe mir damals ein Spiel gekauft, weil es günstig war, habe ich mir bestellt mit Marktabholung vorhin. Ja, ist halt auch nur Code in the Box, war aber auf dem Bild nicht zu erkennen, stand auch in der Beschreibung nicht dabei. Also, nee, sorry, das nehme ich nicht, das will ich nicht. Ja,
ja.
Das ist so, ist ganz schwierig. Ich finde es schade, dass man aus den Game Key Cards bei Nintendo jetzt so eine große Sache macht. Ich bin kein Freund davon, ohne Frage, ja. Ich habe auch welche, klar. Aber dass es bei anderen, kommt mir das nicht so vor, dass es so stark aufgebauscht wird. Weil, wie gesagt, Sony und Microsoft haben das genauso bei manchen Spielen. Ich verstehe aber auch, dass der Aufschrei groß war, dass, als es gehießen hat, Nintendo-Spiele kommen immer auf Modul. Und dann kam dann Pocopia, was ja nur von Nintendo gepublished ist, was ja von einem anderen Entwickler ist. Dass das dann wieder eine Game Key Card war, verstehe ich. Und jetzt kamen ja erste Gerüchte auf, dass Nintendo wohl auch kleinere Game Cards den Spieleentwicklern anbieten möchte, dann wäre das wieder lukrativer, es wäre günstiger und wir könnten mehr Spiele haben statt Game Key Cards. Und dann gibt es nämlich jetzt schon erste Online-Petitionen von wegen, bringt Pocopia auf Modul raus.
Natürlich,
also, klar. Also ich glaube auch so ein bisschen, dieser Aufschrei ist auch deshalb, weil die Bibliothek der Switch 1, die physische Bibliothek der Switch 1 halt so unglaublich groß ist und sehr viele Leute haben sehr, sehr viel in ihre physische Switch 1 Bibliothek investiert und dann kommt dann die Switch 2 und alle freuen sich und auf einmal Game Key Card. Also, ne, also deshalb, das ist auch sehr frustrierend, muss ich sagen. Ich habe auch sehr viele Switch 1 Spiele hier physisch und dann auf einmal, wie viele Switch 2 Spiele habe ich? Drei, vier?
Ne? Ja, vor allem ist es halt auch so, ich habe gerade vorhin mal geschaut, da hatte ich die PlayStation an. Und ich habe mit dem internen Speicher und der Speichererweiterung plus der externen Festplatte habe ich ungefähr 9 Terabyte da dran. Und die sind relativ voll geknallt. Und man muss fairerweise sagen, die werden auch sehr frequentiert genutzt. Und ich bin halt jemand, ich habe dann Spiele, die habe ich mir runtergeladen, rein auch aus Lizenzgründen, wo ich gehört habe, hey, die verlieren die Lizenz, ja. Ich habe mir zum Beispiel für die Switch 1 Jump Force Superstars oder Megastars, wie das heißt, gekauft, weil ich gelesen habe, die Lizenz für die Anime-Figuren verliert Namco Bandai und das Spiel ist digital schon aus allen Stores genommen worden und da habe ich es mir physisch auf Modul gekauft. Das geht dann bei bestimmten Nintendo Switch 2 Spielen eben nicht mehr, wenn die aus Lizenzgründen verschwinden, dann kannst du die auch nicht mehr runterladen. Also es ist ja zum Beispiel so, die haben ja den
Store. Ist das wirklich so? Weißt
Store,
du das?
Ja, pass auf. Die haben ja den Store beim 3DS zum Beispiel abgeschaltet.
Ja.
Und es ist so, dass du gekaufte Inhalte immer noch erneut runterladen kannst. Aber wenn die Lizenz verlieren, dann sind die weg. Das sehe ich zum Beispiel vor allem bei dieser Monkey Island Remastered Version oder auch diesem DuckTales Remastered. Das ist ja von bestimmten Entwicklern gemacht worden. Und die haben die Lizenzen dann nicht mehr bekommen. Und jetzt sind diese Spiele aus den Stores verschwunden und du kannst sie auch über deine Bibliothek, die sind dann ausgegraut teilweise. Also das ist je nach Hersteller, je nach Gerät sicherlich unterschiedlich, aber mir ist die Gefahr und die Angst einfach zu groß, dass das mehrere Dinge betrifft und deswegen horte ich selbst diese digitalen Sachen. Mhm. Und wenn man dann schaut, die Switch 2 hat ja noch eine Besonderheit gegenüber der Switch 1. Die Switch 1 kann ich, was weiß ich, wie viele Terabyte Speicherkarten reinknallen. Die Switch 2, die braucht halt Micro-SD-Express-Karten und da bin ich nicht bereit, den Preis im Moment zu bezahlen für dieses Ding. Die sind mir zu teuer für das, was sie sind. Also diese Dinger sind fingernagelgroß und kosten 200 von Euro in der richtigen Speichergröße, weil wir reden jetzt nicht hier um 50 Gigabyte, die ich mir da mal kaufe. Da kann ich nicht mal das Hitman runterladen. Das hat schon 80 Gigabyte. Ja, Ende Gelände, ne? Und ich bin bei der Switch 2 permanent am Jonglieren. Welche Spiele brauche ich? Welche Spiele brauche ich nicht? Welche lösche ich jetzt? Welche lösche ich nicht? Ach, das ist eine anstrengende Fummelei bei mir.
Ja, ja, bin ich vollkommen bei dir, definitiv. Ja.
Ja.
Und ich bin halt eben auch ein Sammler und eine Game Keycard hat für mich halt leider keine Form von Sammlerwert. Die hat ein schönes Cover. Ja, das ist toll. Aber prinzipiell, sie bringt mir so nichts. Ich muss das Modul eh einlegen, dann kann ich es auch digital kaufen, da brauche ich nicht mal vom Sofa aufstehen. Ja,
ja, ja, genau.
Ja.
Das ist so, aber auf der anderen Seite kann ich natürlich eine Game Keycard deutlich leichter verleihen oder auch wieder verkaufen bei Kleinanzeigen, was bei einem Download-Titel verkaufen gar nicht, aber verleihen bedingt nur möglich ist. Ne? Innerhalb der Familienfreigabe, in so einer Nintendo-Online-Gruppe, da kann man das machen, ja.
Ja, wenn die Switches nebeneinander, also das ist wirklich praktisch unmöglich.
Richtig, richtig. Das kommt noch erschwerend hinzu.
Ja. Genau, also Game Keycards, völlig anderes Thema. Ich würde davon gern weggehen, damit wir noch ein bisschen was anderes geschafft kriegen in unserer Zeit. Wir sind schon eine Weile am Reden. Was haben wir denn noch so? Ich möchte gerne über Welcome Tour reden. Habt ihr das gespielt?
Weil's halt, ne, man muss kaufen. Das hätte auch kostenlos dabei sein sollen.
Der Welcome Tour habe ich mal ein Interview gelesen mit Reggie Fils-Aimé. Und der hat nämlich in einem Interview zur Switch 2 gesagt, er findet das eine ganz besondere, absurde Idee, dass Nintendo diese Switch Welcome Tour als Bezahlinhalt macht, weil Nintendo wollte damals auch das Wii Sports als kostenpflichtige Version anbieten. Und er hat damals gesagt, nee, pack das Ding bei oder lass es ganz bleiben. Und deswegen ist Wii Sports umsonst bei der Wii beigelegt worden, weil er das so entschieden hat. Und das fand ich ein ganz interessantes Interview.
Ja, ich glaube, so wäre Wii Sports auch nicht so durch die Decke gegangen, ne?
Auf jeden Fall.
Wenn das nicht kostenlos
dabei ist. Und Nintendo hat da ja auch schon Erfahrung mit, ne? Tetris war ja auch so ein Ding.
Genau, Tetris, richtig. Ja.
Nintendo wollte ja damals Mario dem Gameboy beilegen.
Hm? Ja.
Aber
welche, die gesagt haben, macht's nicht.
Was hat meine Mutter damals Tetris gespielt? Meine Güte. Tetris gespielt.
Ja?
Da kann ich euch übrigens diesen Tetris-Film empfehlen. Der war fantastisch.
Ja, ach stimmt, die Geschichte. Ja,
Leider nur bei Apple. Aber ein richtig starker Film. Hat mir auch richtig gut gefallen.
Und hat ja auch eine interessante Geschichte.
Wirft dann nochmal ein ganz anderes Licht auf diese ganze Industrie auch. Ne? Und vor allem auch die Schwierigkeiten, die damals waren. Und die hat man jetzt heute nicht mehr. Ich kann es nicht verstehen, warum die für sowas für die Welcome Tour 10 Euro verwendet haben.
Verstehe ich auch nicht.
Aufgerufen
Verstehe ich
haben,
auch nicht.
Weil ich wollte,
das hätte man locker das beilegen ja, können.
Ja, ich stimme euch komplett zu. Ich finde, es hätte einfach, wenn es Nintendo wichtig gewesen wäre, dafür 10 Euro zu kriegen, dann hätten sie aber die Switch 10 Euro teurer machen sollen und das Spiel beilegen. Weil ich finde, ja, das ist auch ja, ein absolutes Must-Have-Spiel. Ich finde das absolut großartig, weil das nämlich im Grunde die Anleitung für die Switch 2 ist. Und da habe ich so viele Dinge ja, gelernt, was die sich Schlaues dabei ausgedacht haben. Beispiel, ein Beispiel ja, nur. Der vordere linke Fuß von dem Switch 2 Dock, der hat so einen kleinen Plastikrand. Ne, die anderen sind alle komplett aus Gummi, aber bei dem vorderen linken ist ein kleiner Plastikrand, weil links an der Switch sind die USB-Anschlüsse. Und wenn du da einen Controller anschließt und da dran ziehst an dem Kabel, dann rutscht die Switch, weil die dann nämlich nach vorne kippt, so ein ganz kleines bisschen, und dann landet die nicht, dann steht die nicht mehr auf dem Gummifuß, sondern auf dem Plastikteil und rutscht da nach vorne, statt umzukippen. Solche Ideen sind da drin. Ah. Ich finde das absolut brillant und das erfährst du halt normalerweise ja, nicht. Und deswegen finde ich, das hätte unbedingt dazu gehört. Und ich finde das, also es ist, ich finde auch, es ist seine 10 Euro wert. Nintendo soll das Geld dafür gerne kriegen. Aber es war eine dumme Entscheidung, das ja, nicht dazu zu tun.
Ja. Und wenn ich halt gerade sehe bei der Konkurrenz, Sony PlayStation 5 hat halt einfach Astrobots oder Astros Playroom mit der PlayStation 5 ausgeliefert. Und das war ein großartiges Ding, weil auch dieses Stück Software hat ja spielerisch die Konsole erklärt. Du warst ja mit deiner Figur in der Konsole drin, hast dort Sachen erledigt, Levels gespielt, Aufgaben gemacht, die den Controller näher gebracht haben, die dir Raytracing, die dir alles so erklärt und beigebracht haben.
Ja.
Und ich finde echt, die hätten die Welcome-Tour damit beilegen können. Und wenn sie es nur als Demo beigelegt hätten, hätten sagen können, hey, den Rest von dem Spiel ist so umfangreich, kannst du dir für 10 Euro kaufen. Aber hier hast du schon mal einen Einstieg für die Controller, fürs Dock, fürs Display.
Ja. Ja.
Und hier kommst du noch in tiefere Ebenen runter für mehr Technik und so Kram. Das wäre schön gewesen, ja.
Und ich finde auch, es ist immer noch nicht zu spät. Ne? Wenn Nintendo jetzt zu diesem Weihnachtsgeschäft sagt, ach übrigens, ab jetzt ist die Nintendo Switch 2 Welcome Tour kostenlos für alle und schreiben das überall hin, so, dann ist es okay. Ne? Dann freuen sich die Leute trotzdem noch. Ich finde, es ist noch nicht zu spät.
Ich weiß nicht, ob dann die Amerikaner wieder klagen.
Rektifizieren. Wieso?
Da wird ja dann wieder gern geklagt, ey, wir haben Geld dafür bezahlt, jetzt ist es umsonst, das geht gar nicht. Und gerade in amerikanischen Gefilden bekommt man ja für sowas auch immer ganz gern mal Recht zugesprochen.
Naja, gut, okay.
Aber ja, ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall.
Dann hängen die das halt, egal. Keine Ahnung, was da die Politik, wie auch immer. Ich würde sagen, wir machen keinen großen Ausblick auf das Switch 2 Jahr Nummer 2, weil wir darüber noch sehr wenig wissen.
Ja.
Sondern wir treffen uns einfach in einem Jahr wieder und reden nochmal drüber.
Ja, das ist eine gute
Idee. Auf jeden Fall gerne.
Und reden jetzt einfach mal darüber, was wir letzte Woche so gespielt haben. Ich fange an. Ich habe nämlich, weil es gerade kostenlos zu spielen war, Ball Pit gespielt. Das wird geschrieben Ball X Pit. Ja. Und hab's noch nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Es gibt sehr viel. Es ist so ein bisschen wie Pong, aber es ist also so ein bisschen wie Space Invaders und es ist aber, ständig kriegt man irgendwie einen Bildschirm und dann kriegt man irgendwelche Updates. War jetzt noch nicht so das, wo ich dachte, okay, das ist jetzt irgendwie, das fesselt mich für den Rest meines Lebens an diese Konsole. Ich fand's aber ganz nett, so die Aufmachung ist witzig und ich habe halt auch irgendwie nur 3/4 Stunde oder so gespielt. Und ein anderes Spiel, was ich gespielt habe,
ich wollte sagen, es erinnert mich immer so ein bisschen an eine Mischung aus Alleyway und Tower Defense.
Ja, so ein bisschen sieht's so aus, ja.
Stimmt.
Gibt's auch Endgegner, oder?
Siehst du
irgendwie Boss? Ja, okay, verstehe.
Ja. Ja. Und weil ich Vampire Survivors letztes Jahr kennengelernt habe und über alles liebe, habe ich mir jetzt Vampire Crawlers gekauft, was ja völlig anderes Spiel ist, aber mit ähnlichen Assets arbeitet. Und das gefällt mir tatsächlich ganz gut. Es ist auch angenehm schwer, man entwickelt sich schön weiter und so. Auch da habe ich aber noch nicht viel Zeit rein investiert. Würde ich aber tatsächlich eher empfehlen als Ball Pit.
Okay.
Kim.
Ja, ich habe letzte Woche auch natürlich wieder Indiana Jones und der große Kreis gespielt. Ich finde, es ist nach wie vor ein tolles Spiel. Die Switch 2 Version ist eine tolle Umsetzung. Und wer unseren Podcast 649 zu Indiana Jones und der große Kreis gehört hat, der hat auch mitbekommen, dass ich hier und da ein bisschen über die Grafik gemeckert habe, von wegen die Schattentexturen und auch das aufploppende Verhalten. Und ich habe jetzt auch mal in die Demo der PlayStation 5 Version reingelugt und ich muss sagen, die Switch 2 Version ist wirklich hervorragend gut. Ja, die Büsche, die links und rechts im Dschungel sind, die kriegen immer noch einen digitalen Herzinfarkt, Aber ich kann bestätigen, dass gerade das Schattenflackern auf dem Boden tatsächlich Licht sein soll, was durch die Blätter durchscheint. Und das ist ganz nett gemacht. Also wer die Switch 2-Version kauft, macht da keine wirklichen Abstriche. Es ist ein großartiges Spiel. Es macht viel Spaß. Auch wenn Markus und ich ja festgestellt haben, dass in der deutschen Übersetzung hier und da in den Notizen Fehler sich eingeschlichen haben, die dann Rätsel unmöglich zu lösen machen. Ich habe es aber als Kommentar bei dem Podcast nochmal hinterlassen, da könnt ihr das nochmal nachlesen. Und dann
wo bist du denn gerade in dem Spiel? Nochmal kurz Frage.
Ich erkundige immer noch. Nein, noch nicht. Ich erkunde da ganz so. Es gibt ja so viel Zeug zu sammeln, so viele Akten zu sammeln, so viele Mini-Nebenmissionen. Und ich bin ja zeitlich eingeschränkt, weil Indiana Jones ist ja auch ein FSK 16-Spiel. Das heißt, es ist jetzt nicht ein Banjo-Kazooie, was ich sonntags mit das einlegen kann, wenn die Kinder dabei sitzen. Das spiele ich dann abends. So, was spiele ich dann meistens abends? Ja, dann sitze ich mit meiner Frau zusammen, da spielen wir dann Resident Evil zusammen. Mhm. Das ist so, meine Zeit ist da ein bisschen eingeschränkter. Aber hey, es kommt bald der Sommer, da sind die Kinder 3 Wochen bei der Oma, während wir arbeiten. Da haben wir den ganzen Nachmittag Zeit. Da können wir sowas wunderbar machen. Deswegen, mein zweitgespieltes Spiel ist Resident Evil Requiem. Da bin ich jetzt mit einem der nächsten Runs durch. Und jetzt machen wir uns drauf und dran, die ganzen Sammelobjekte einzusammeln und die ganzen Punkte. Weil ich möchte ja natürlich den Raketenwerfer mit unendlicher Munition freischalten, damit ich das Spiel auch mal zügig durchbekomme. Nein, auch das ist nach wie vor ein großartiges Spiel, großartiger Port. Hat leider eine Game Keycard auf der Switch. Ist ein Wermutstropfen, dennoch ein unglaublich großartiges Stück Software. Wer Resident Evil mag, wird damit seine Freude finden.
Definitiv. Ja. Definitiv.
Ja.
Ja, Markus, so, was du Markus?
Bin ich dran. Genau. Ja. Ich hab, wo wir eben von Spielen gesprochen haben, die irgendwie aus dem Verkehr gezogen wurden, beziehungsweise wegen Lizenzgründen irgendwie nicht mehr verfügbar sind. Ich habe Star Trek Resurgence gespielt. Das ist ja auch delistet worden. Wann war das? Ist noch nicht so lange her.
Nee, ist noch nicht so lange her.
Nee, ich habe es mir dann deshalb auch gekauft, weil ich halt gelesen hatte, dass es nicht mehr verfügbar sein wird. Und
ich auch, ja.
Ja. Ach so, ja klar. Ja, natürlich, du bist ja auch ein großer Trekkie. Deshalb, genau, ich habe es dann mit meiner besseren Hälfte zusammen gespielt. Ich habe gespielt, sie hat mir mal gesagt, was ich machen soll, was ich sagen soll und was ich antworten soll und so weiter. Und von der Story her fand ich es richtig gut. War wirklich wie so eine, hatte auf jeden Fall das Star Trek-Flair und basiert ja auch auf einer speziellen Folge von Next Generation, die dann etwas weiter ausgeführt wird. Und da sind halt so ein paar Sachen, klar, die hatten nicht sonderlich viel Budget, deshalb sind die Figuren jetzt manchmal ein bisschen steif, die Animationen und so. Und manche Minispiele hätte ich mir auch sparen können. Genauso wie so ein paar Action-Szenen, wo man dann mit dem Phaser schießen muss, die fand ich dann auch etwas hakelig. Genauso wie so eine Stealth-Sequenz, die hätte auch nicht sein müssen. Aber insgesamt fand ich es ein sehr, sehr gutes Spiel. Hast du es auch gespielt, Arno, oder hast du es
genau, noch nicht ja, gespielt? Ich hab das so 1,5 Stunden gespielt und muss gestehen, ich fand die Story auch ziemlich gut. Ich fand das Gameplay im Grunde, das ist ja nur so Quicktime mit so ein bisschen Minispiel. Mhm. Ja. Und so ein paar Entscheidungen, die man treffen muss. Also es erinnert spielerisch mich an die Telltale-Spiele, heißen die noch, diese Zombie-Geschichten. So an die hat es mich erinnert, ja genau. Ich finde, es sieht unglaublich hässlich aus, das Spiel, ehrlich gesagt. Das ist schlecht. Ja, ja. Ist einfach optisch nicht gelungen. Schade eigentlich. Weil die Geschichte und so gefällt mir ganz gut.
Vor allem taucht ja irgendwann Commander Riker auf und der sieht halt überhaupt nicht aus wie Jonathan Frakes.
Okay, da bin ich noch nicht.
Da meinte dann meine Partnerin, ist das jetzt der Commander Riker? Ich sag so, ja, das ist der. Das ist doch seine Stimme. Das ist Jonathan Frakes. Okay.
Ja, hat das Spiel Zwischensequenzen?
Nee, also in Spielgrafik.
Ah, es hat
weil dann
nur
könntest du
nur Sequenzen.
Erkennen, ob der das ist.
Ja.
Dann hättest du nämlich erkennen können, ob der das ist, weil wer Star Trek gesehen hat, der weiß, dass der eine ganz sonderbare Art hat, sich auf den Stuhl zu setzen.
Ja, genau.
Indem er hinter dem Stuhl steht und immer das Bein so drüber rutscht. Da hätte man dann erkennen können, ob es die Figur sein soll.
Ja, genau. Der ist dann leider nur zugeschaltet immer. Aber er ist nicht physisch anwesend. Aber Aber ja, der wäre dann wahrscheinlich so über den Stuhl geklettert, mit Sicherheit. Ja. Aber ich gebe dir recht, das Spiel sieht nicht sonderlich gut aus. Es gibt ein paar Szenen, die sehen eigentlich ganz nett aus, so von den Umgebungen her. Aber ja, es ist so die Figuren sehr steil, weil man merkt, das fehlende Budget, definitiv.
Ja.
Ja. Ja, aber ich habe es dann tatsächlich auch noch physisch gekauft, auch weil mir dann zugesagt wurde, ja, kauf sie das doch, dann das steigt doch bestimmt im Preis. Sag so, ja, okay, dann hole ich es mir noch physisch, alles klar. Genau.
Nee, aber ich wusste nicht, dass das physisch gibt, ehrlich gesagt.
Doch, für die PS4 und PS5
gibt es. Ah, okay. Ja, gut, das ist nicht meine Welt.
Genau. Ja, und das andere, was ich gespielt habe, das ist ist eigentlich nichts Neues, weil ich habe es schon mehrfach gespielt. Ich bin ein Riesenfan von Dishonored und ich habe Dishonored 2 nochmal gespielt. Ich finde das großartig, die Serie. Ich liebe die Welt, in der das spielt. Ich liebe das Design und alles. Und das, ich finde auch immer cool, wenn man so Level auf ganz verschiedene Arten angehen kann. Man kann die Dishonored-Spiele ja durchspielen, ohne einen einzigen Gegner zu töten. Selbst die Zielpersonen muss man ja nicht töten. Ja. Das finde ich super interessant, welche verschiedenen Wege man da gehen kann und was man alles machen kann und wie unterschiedlich man alles angehen kann. Und ich finde, diese Welt ist ja so eine Steampunk-Dieselpunk-Welt. Ist unglaublich cool gemacht. Ich bin da, und Dishonored 2, das spielt in so einer Stadt. Das ist so, ja, das ist auf so einer südlichen Insel. Quasi, ja, so eine Mischung aus, ja, so Italien, so ein bisschen Steampunk, Kuba, irgendwie so ein bisschen. Das ist irgendwie total cool. Also so eine Dschungelinsel mit einer sonnendurchfluteten Steampunk-Stadt finde ich super gut gemacht. Also ich bin ein Riesenfan davon. Ich bin da nur wieder drauf gekommen, weil die Entwickler haben nämlich ein Video hochgeladen, wo sie die Spiele durchspielen selber und dann kommentieren. Ja. Auf YouTube. Und dann bin ich da, ey, komm, das spielst du nochmal. Dann habe ich gesagt, eins oder zwei. Und dann, ach komm, jetzt nochmal zwei. So, genau. Mhm. Das war meine letzte Woche beim Spielen, so ungefähr. Genau.
Ja, wunderbar. Worauf freut ihr euch in Zukunft am meisten? Das frage ich ja tatsächlich auch immer gerne in solchen Podcasts wie diesem.
In Zukunft am meisten? Jetzt auf der Switch 2 oder allgemein?
Natürlich, klar. Nee, in unserer Nintendo-Welt.
Auf der Switch 2. Ich freue mich, ich wäre sehr froh, wenn bald ein neues 3D-Mario angekündigt würde.
Mhm.
Da ich Mario Odyssey absolut großartig finde. Und ich freue mich auf Duskblood, weil ich ein riesen Bloodborne-Fan bin und From-Software-Fan. Deshalb bin ich da, obwohl ich ein bisschen skeptisch bin, weil das einen Multiplayer-Fokus haben soll. Aber man hat ja jetzt auch eine ganze Weile nichts mehr davon gehört. Vielleicht ändert sich da ja noch was oder es wird verschoben. Keine Ahnung. Soll ja dieses Jahr noch rauskommen. Keine Ahnung.
Ja.
Ja.
Ich freue mich tatsächlich auf 3 Spiele. Zwei davon sind allerdings schon erschienen, allerdings noch nicht für die Switch 2. Und zwar ist es einmal das neue Lego-Batman-Spiel und ich mag die Lego-Spiele, ich mag Batman. Ich mag Batman so sehr, dass ich einen kompletten physischen Flipper zu Hause im Wohnzimmer stehen habe vom Batman. Also Batman ist bei mir, ich wollte auch bei meinem Haus, habe ich zu meiner Frau gesagt, komm, wir machen einfach die Fassade weiß und machen da so ein richtig schönes gelb-schwarzes Bett. Nein, das durfte ich dann nicht. Und dann, okay,
ach Mensch.
Vielleicht kriege ich es hin, mit Pflastersteinen im Hof das unterzubringen oder so. Mal schauen.
Oh, das ist ja cool. Nein.
Ich habe damals sogar bei unserer Hochzeit geguckt, ob man irgendeine Form von Batman-Auto mieten kann, weil wir hatten eine Filmhochzeit und so. Das hätte ganz gut gepasst, aber ist in Deutschland eher schwierig. Ja, aber wie gesagt, Lego Batman, da freue ich mich voll drauf. Vor allem, weil das Kampfsystem so sein soll oder so ist wie bei den Arkham-Spielen. Und nach ersten Leuten, wo ich gesehen habe, die es gespielt haben, die sagen, es fühlt sich wirklich an wie das Arkham-Spiel. Und das bringt mich nämlich zu meinem zweiten Spiel, worauf ich warte. Und das ist das James-Bond-Spiel. Auch das, James Bond First Light, ist ja jetzt letzte Woche oder diese Woche erschienen. Allerdings nicht für die Switch 2. Und ich warte eben auf die Switch 2-Version, weil ich gerne mobil im Handheld auf dem Sofa zocke ohne Fernseher. Das finde ich super angenehm. Und auch da war der Kampfchoreograf oder Koordinator der gewesen, der bei den Arkham-Spielen mitgemacht hat. Und das fand ich ganz interessant und macht das Spiel noch interessanter für mich. Und allerdings ist auch da der Switch 2-Termin noch open. Und es wird auch eine Game-Keycard werden, das weiß ich jetzt schon, ist halt leider so. Aber da es noch nicht da ist, vielleicht greifen diverse Dinge noch ineinander und wir werden sehen, was passiert. Und worauf ich mich natürlich freue, ist Pokémon Wind und Welle. Das kommt dann Anfang nächstes Jahr, meine ich. Da bin ich schon voller Vorfreude. Das bin ich bei Pokémon-Spielen sehr, sehr oft. Und bin dann auch leider sehr, sehr oft enttäuscht. Das muss man auch sagen. Allerdings die Möglichkeit, wieder eine neue Region zu erkunden, neue von den Viechern zu finden. Mir gefallen die Starter. Ich finde die super süß. Das ist voll toll. Auch die ganzen Mechaniken, die sich jetzt schon erahnen lassen, die da kommen. Ich habe da richtig Bock und der Trailer sah echt schön aus. Hat mich überzeugt.
Das sah auch wirklich hübsch aus, auch gerade auch für ein Nintendo, sag mal, für ein Nintendo-Spiel. Aber sie hört jetzt böse an, oder sagen wir mal, für ein Pokémon-Spiel. Es sieht halt wesentlich hübscher aus als die letzten Pokémon-Spiele.
Und da mich die 3D-Marios seit Sunshine nicht mehr wirklich abgeholt haben, ich will nicht sagen, dass es schlechte Spiele sind, ohne Frage, ich habe sie auch alle gespielt. Sie haben mich nur nicht so abgeholt wie die anderen. Ich warte eher auf ein schon länger in der Gerüchteküche umherschwebendes Luigi's Mansion 4. Vor allem mit den Switch 2-Möglichkeiten, mit eventuell der Maussteuerung und so weiter. Da stelle ich mir schon viele, viele Möglichkeiten vor. Und Donkey Kong Bonanza hat ja schon gezeigt, wie viel dieser Voxel-Elemente ein Spiel darstellen kann. Und man hat es bei Luigi's Mansion 3 ja schon gesehen. Das hat ja auch diese Voxel-Technologie, dass da so viele Münzen und Scheine und so weiter rumfliegen. Ich denke, da kann man auf der Switch 2 richtig Vollgas geben.
Ja, genau. Also Lego Batman finde ich auch spannend. Auch 007 finde ich spannend. Ein Spiel, was ihr noch nicht genannt habt, wo ich mich tatsächlich auch drauf freue. Und da hätte ich nicht mit gerechnet, also dass das Spiel überhaupt kommt, ist das vorhin schon erwähnte Star Fox Remake, Remaster.
Ja.
Weil zum einen ist es ein Spiel vom N64, zum anderen, ich habe das auf dem 3DS und fand es da nicht wahnsinnig gut spielbar. Ich bin insgesamt tatsächlich nicht mal so ein Freund von so First-Person-Flight-Spielen, aber ich verspreche mir da viel von, weil ich finde Fox McCloud als Figur ziemlich cool. Ich habe den tatsächlich auch als Amiibo rumstehen und fand auch die Starlink-Version von Star Fox quasi, fand ich auch sehr cool. Und da hatte ich sehr viel Spaß mit. Das ist ja bis dato das beste, jüngste Star Fox-Spiel quasi. Und ich hoffe, dass das ein Aufschlag wird für Nintendo bringt noch mehr N64-Spiele in neuer Version. Denn ich finde, die N64-Spiele sind alle super schlecht gealtert. Deswegen mag ich viele von denen nicht. Mario 64 beispielsweise mag ich nicht, weil ich die Kamerasteuerung einfach nicht abkann. Und ich glaube, dass die Spiele an sich total gut sind, nur durch diese Hardware so limitiert, dass wenn man die in der 50-Euro-Version jetzt neu rausbrächte, die einfach super erfolgreich würden. Und ja, das wünsche ich mir von vielen Spielen, von vielen N64-Spielen, die ich wahrscheinlich nicht mal kenne. So ein Dosh in the Giant, warum nicht? Könnte man ruhig mal neu bringen. Oder Blast Corps oder keine Ahnung, was es alles gab.
Ich hoffe auf Rare Replay für die Switch 2.
Alles, ja.
Ja, denkbar. Also ich
finde tatsächlich, also auch die Conker-Spiele, ne, Conker's Bad Fur Day oder wie die alle heißen, fand ich auch. Also, ne, warum nicht sowas? Und ich hoffe, dass Star Fox tatsächlich nur der erste Versuch ist, irgendwie in diese Welt einzubringen. Deswegen werde ich mir das auch auf jeden Fall kaufen. Nicht nur deswegen, weil es ein physisches Spiel ist und ich physische Spiele einfach unterstützenswert und kaufenswert finde, deswegen.
Ja, genau.
Sondern auch, um quasi Nintendo diesen Markt schmackhafter zu machen. Und deswegen ist das so mein demnächst erscheinendes Highlight.
Aber ich glaube, es gibt ja Gerüchte, dass es eine Ocarina of Time Remake gibt. Ne?
Da Gerüchte halte ich nichts von.
Nee, ich auch nicht. Eigentlich deshalb. Keine Ahnung.
Die Hoffnung ist aber stark bei mir.
Die Hoffnung ist stark, genau.
Ich habe Ocarina of Time auf dem 3DS gespielt und fand es okay. Fand es jetzt aber nicht überragend gut.
Wirklich?
Was? Ja, ich fand das großartig.
Das heißt,
ich habe auch Majora's Mask auf dem 3DS versucht und bin da irgendwie nie mit warm geworden. Und
ja gut, dafür, ja.
Deswegen, es kann durchaus sein, dass eine Switch 2-Version von dem Spiel mir durchaus gefallen würde, weil ich finde auch die anderen, ne, zum Beispiel Twilight Princess, finde ich absolut fantastisch. Und auch, wie heißt es, Wasser Zelda noch?
Wind Waker, natürlich.
Fand ich auch absolut großartig und auch da hätte ich gerne natürlich, aber wie gesagt.
Ja, oder? Ja. Dieses länger umherschwirrende Oracles of Ages and Seasons im Stil vom Link's Awakening Remake. Warum nicht?
Zwei Spiele. Das liegt schon längst in der Schublade. Da bin ich mir so garantiert. Sicher, dass da wartet das auf einen ruhigen Moment und dann kommt es schon noch.
Ja. Nee, aber bin ich voll und ganz bei dir. Die sollen diese N64-Tür so richtig weit aufstoßen. und echt wirklich die als neue Version rausbringen. Ich wäre da voll dabei. Das ist echt so meine Konsole gewesen. So viele schöne Spiele, die heute echt schwierig spielbar sind.
Ja.
Und die hätten es verdient, ein größeres Publikum zu bekommen.
Ja. Und ein Spiel, was ich auch noch gerne erwähnen möchte, weil ich mich da so ein bisschen verhalten drauf freue, ist Fire Emblem Fortunes Weave. Ich werde es wahrscheinlich mögen, wenn ich es spiele, aber ich weiß, es wird ein super umfangreiches Spiel und ich bin mit Three Houses noch nicht mal durch. Deswegen weiß ich nicht, ob ich es mir kaufen will, aber ich freue mich, dass es kommt.
Ja.
Ja. So, also, das war unser kurzer Podcast.
Ich denke, es wird einiges Gutes kommen.
Auf jeden Fall, da rechne ich auch mit. Und ich rechne auch damit, dass Nintendo irgendwann einen Klopper raushaut, wo die Leute sagen, okay, deswegen kaufe ich mir eine Switch 2. Weil ich kenne einige Leute, die sind Konsolenspiel-Sammler und Nintendo-Fans, die haben noch keine, weil sie sich sagen, alles, was es dafür gibt, spiele ich auf anderen Konsolen lieber.
Ja, genau, das stimmt. Ja, klar. Natürlich.
Ja.
Ich bin gespannt, weil wenn sie gerade jetzt das Pokémon Wind und Welle rausbringen werden, und es ist ja so, es gibt da ja auch Videospiel-Weltmeisterschaften in dem Spiel, und es ist ja immer so, dass die neueste Pokémon-Version dann sich da drauf stützt. Weiß nicht, ob sie jetzt dieses Pokémon Champions eher dafür nutzen wollen oder ob es dann wirklich auf das neue Spiel hinauslaufen wird. Aber das könnte auch nochmal ein massiver Absatzgenerierer werden.
Ja, ja, ja. Das denke ich auch. Also ich freue mich jedenfalls auf das zweite Jahr der Switch 2 und gratuliere der Switch 2 ganz herzlich zum ersten Geburtstag.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Auf viele weitere Jahre.
Ja.
Habt ihr mal geschaut, so in eure Zeiten, wie viel ihr damit verbracht habt, eure Spielzeiten?
Nee. Tatsächlich nicht, nee.
Also außer bei Cyberpunk, da weiß ich halt, dass es 125 Stunden waren. Ansonsten, das ist auch auf jeden Fall mein meistgespieltes Spiel. Das zweitmeistgespielte Spiel dürfte wahrscheinlich das NES vom Nintendo Online Store sein, weil ich praktisch täglich mit meiner Frau eine halbe Stunde Dr. Mario spiele.
Mhm. Okay. Weil ich näher mich so langsam den 1000 Stunden.
Krass,
in dieser Konsole und
nice.
Ich habe da wirklich viel Zeit mit verbracht. Fairerweise muss man sagen, gute 250 Stunden gehen auf die Uhr von meinem Junior mit Minecraft, bevor er seine Switch bekommen hat. Aber trotzdem. Jetzt hat er seinen eigenen Account mit seiner eigenen Zeiterfahrung. Ich habe keine 200 Stunden in Minecraft verbracht. Nicht, dass es schlecht wäre, aber ist nicht meins.
Ja.
Nee. Ja.
Alright. Dann. In meinem Plan steht für nächste Woche übrigens ein NMAC-Quiz. Wir werden sehen, was in Wirklichkeit passiert.
Zum gleichen Thema.
Ja.
Mhm. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche und hören uns dann nächste Woche wieder. Bis denn. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.
Ciao, mach's gut. Tschüss.